Unser heutiger Werbepartner ist wer, Fizi?
Wie jede Folge, natürlich Athletic Greens mit ihrem Produkt AG1.
Und jetzt gerade im März heißt es Frühjahrsputz, sich von Sachen trennen, loslassen.
Oder neue Sachen beginnen.
Ja, oder einfach mal den Küchenschrank ausmisten.
Okay.
Ja, weil AG1 eine ganze Reihe an Supplements ersetzt. Das heißt, bye-bye Pillendöschen und Co. Wir räumen jetzt mal richtig auf hier.
Und du hast im Schrank natürlich mehr Platz, weil wo lagerst du dein grünes Pulver?
Im Küchenschrank?
Im Kühlschrank.
Im Kühlschrank natürlich, richtig. Aber nicht nur da wird für Ordnung gesorgt, auch ein großes Thema Zellerneuerung.
Okay.
Und jetzt kann ich dir mal was erzählen. Muskelzellen erneuern sich täglich. Darmzellen erneuern sich wöchentlich. Und Blutzellen erneuern sich
monatlich.
Richtig.
Okay.
Und ja, natürlich für Zellerneuerung brauchst du natürlich Wasser, ausgewogene Ernährung, Bewegung und. Aber was die Zellerneuerung verhindert, ist oxidativer Stress. Und da setzt nämlich jetzt AG1 an mit Kupfer, Seben, Zink, Vitamin B2 und C tragen dazu bei, die Zellen von oxidativem Stress zu schützen.
Und Stress kennen wir doch.
Und jetzt erzähl mir, wie nimmst du AG1?
Natürlich immer noch bleib ich bei der puren Version. Ich mixe es nicht. Ich nehme morgens meinen Shaker.
Stopp! Und jetzt komme ich ins Spiel.
Was?
Nämlich es gibt ab sofort einen neuen Shaker.
Was?
Mit einem schönen Edelstahldeckel.
Warum habe ich den noch nicht?
Ja, weil du ihn dir jetzt ab sofort bestellen kannst mit unserem Starterpaket von Vatasia unter www.athleticgreens.com/Vatasia erhältst du unser Starterpaket mit was genau?
Natürlich mit einem Monatsvorrat, AG1, der wunderbaren Aufbewahrungsdose, dem neuen Shaker, 5 Travel Packs. Denk dran, es geht ins Trainingslager, es geht auf Reisen und natürlich die Sonne. Es ist noch zu wenig momentan, deswegen weiterhin ein Jahresvorrat Vitamin D3 K2. Jupp, ist das was?
Das ist was und ich hatte dich ja ausnahmsweise mal unterbrochen.
Genau.
Jetzt erzähl mal weiter. Du holst den Shaker raus und?
Nehme seit neuestem wieder nur 200 Milliliter Wasser. Ich war mal auf 400 Milliliter gestiegen, weil ich dachte, viel Flüssigkeit, habe jetzt ein bisschen runterdosiert. Einen Spoon, der übrigens auch dabei ist, von dem Pulver in den Shaker, 60 Sekunden geshakt. Mittlerweile lasse ich mir echt Zeit beim Shaken. Und dann wird es getrunken und zack, fertig.
Also, auf zum Frühjahrsputz, sag ich mal, auf www.athleticgreens.com/Vatasia bekommt ihr unser Vatasia-Paket, was Fizi gerade genannt hat. Und ganz wichtig, nach wie vor 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also www.athleticgreens.com/Vatasia und los geht's mit dem Jedermann-Podcast.
Vatasia, der Jedermann-Podcast. Eingeklickt und abgerutscht. Mit Jupp und Fizi, bei denen jeder Ausrede zählt.
Hallo und herzlich willkommen zur, wie vielen Folge, Fizi?
91.
Bitte?
90 oder 91?
90.
Juhu, 90, Jubiläum.
90. Folge. In 5 Monaten quasi großes Jubiläum, 100 Folgen Vatasia.
Können wir unseren 3-jährigen Geburtstag nachholen? Müssen wir einen Termin finden.
Mit dem 4-jährigen zusammen.
Können wir auch mal.
Ja, ich begrüße natürlich meinen Lieblingsbettnachbar aus Mallorca. Ich hatte ja nur einen, aber
war schön, ne?
Der mich morgens diesmal, letztes Mal habe ich ja mit Rasierapparat Krach dich geweckt. Diesmal wurde ich mit neuem alten deutschen Hip-Hop geweckt,
ja.
Mit Liedern, die ich noch nie gehört habe.
Aber das hatten wir letztes Jahr auch schon.
Das Hip-Hop-Zeug, da
ja.
Warst du aber wahrscheinlich noch was vorsichtiger, weil wir das erste Mal zusammen im Zimmer gepennt haben.
Aber was du jetzt zum Aufwachen nicht mehr an Lärm gemacht hast, benutzt du beim Einschlafen mittlerweile. Also ich habe noch keinen Mensch gesehen, der einen Fernseher so laut hat,
das stimmt
die Fernbedienung
nicht.
Unter sich versteckt,
stopp,
die Augen
stopp,
zu hat.
Stopp.
Wenn ich einen Fernseher ausstecken will, wenn er zu laut ist, was machst du da? Was machst du da?
Ja, irgendwer war da am Schlafwandel. Ich guck, wer läuft da bei der Feeds da und versucht den Fernseher umzudrehen oder was hast du versucht?
Ich wollte den Stecker rauszumachen. Aber ich war halt auch müde.
Ja,
dazu nächste Folge.
Genau, nächste Folge kommt das Mallorca-Special. Aber es gab viele Fragen zu deiner Krümeltee-Aktion und die wollte ich gerade noch schnell beantworten, bevor wir zu
auf
unserem
Mallorca
heutigen Gast kommen.
Krümeltee-Aktion.
Die du hast ja gesagt,
ich habe keinen bekommen.
Ja, du wolltest ja diesen Instant-Tee und daraufhin haben wir viele Anfragen bekommen. Ja. Kann man das nehmen, kann man es nicht nehmen? Ich habe heute mit deinem Trainer noch mal kurz gesprochen.
Ach, die Antwort habe ich auch von ihm.
Ja?
Ja.
Dann sag du sie, du bist doch sein Schützling.
Ja, kann man machen, ist aber nicht so optimal.
Weil?
Weil der Zucker, das ist nämlich zu süß und der ballert zu schnell rein. Also es gibt ja diese neuen Slow, Fast Carb, bla bla bla. Und das ist im Endeffekt, das ist Very Fast Carb, glaube ich.
Thorsten, jetzt hörst du mal, wie gut er dir zuhört. Also, in diesem Instant-Tee ist nur Glukosezucker drin.
Stimmt!
So.
Das hat er mir erzählt.
Und man sollte aber auch Fructosezucker nehmen.
Und warum?
Weil man dann auf zwei Kanälen quasi Energie zuführen kann. Und
warum ist das wichtig?
Ja, damit du halt mehr Energie zuführen kannst.
Und wo ist die Grenze?
Jetzt fang doch nicht an mit so, du wusstest doch nicht mal
jetzt. Weiß ich ja. Du musst mir doch mal den Stein ins Rollen bringen. Ja. Das ist doch Quatsch. Also, Glukose kann ein durchschnittlicher Mensch maximal 70 Gramm pro Stunde aufnehmen. Heißt, für alles, was drunter ist, Grundlageneinheiten und bla 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 bla, könntest du den Krümeltee nehmen. Glukose hat aber die Grenze halt bei 70, also maximal
kann
bei
70 Kann ich nochmal unterbrechen?
Nein.
Doch. Zitat Thorsten, also für Grundlage ist der Krümeltee auch scheiße, da sollte man eine Banane mitnehmen, damit man wenigstens so Fructose zuführt.
Ja, aber du kannst die Glukose mit 70 Gramm.
Er sagte, wer hat für Stunde Grundlage nehmen. Scheiße. Also grundlegend hat er gesagt, es ist besser, als wenn man nur Wasser nimmt, weil Richtig. Man ein bisschen Energie hat. Wenn man Sparfuchs ist, wie du, sagt er, ja, wäre jetzt nicht geil, aber wenn man jetzt nicht das Geld ausgeben will für Isodrinks oder Sportdrinks, könnte man so arbeiten, wäre nicht optimal, aber es wäre okay, wenn man dann den Krümeltee nimmt und dazu 2-3 Bananen für die Ausfahrt mit, dass man den Glukosezucker mit dem Bananen quasi Fruchtzucker mischt und dann wird man auch ganz gut fahren. Und er hat vorgeschlagen, wir sollten nochmal eine neue Kategorie bei uns anfangen. Fizis Spartipps. Pfennig, ja. Da brenne ich.
Ja, zum Beispiel.
Ja.
Ich kenne Leute, ich könnte jetzt internas rausplaudern, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht, wenn auf einmal der Geier bei dir ausbricht. Aber da kommen wir auch nächstes Mal zu.
Ja, Mallorca-Folge kommt noch. Ja, das war erstmal die Erklärung zum Krümeltee und damit begrüße ich dich natürlich recht herzlich.
Ich dich auch, du König von Mallorca.
Ja, nicht hieß ja schon mal, ich hätte dich vergessen zu begrüßen.
Nein, ich kam gar nicht. Ich habe Zeugen, ich habe Live-Zeugen.
Der Kollege im Filmriss noch, hat es gar nicht mitgekriegt. Und da habe ich Zeugen auf Ton, da du Fragen gestellt hast.
Sie vorher mal, ja gut, da war ich
kurz abwesend.
Ja, du hast mich ja hart ignoriert.
Ja.
Mit deinem Wässerchen da.
Nee.
Doch.
Du hast einfach am falschen Tag getrunken, weil der Trainer dir
am richtigen?
Nee.
Doch.
Ja, das hat man ja dann donnerstags beim Finale gesehen.
Für meine Verhältnisse war doch besser als letztes Jahr.
Ja.
Dass ich nicht mitteilen konnte bei dir, muss man mit dem Trainer mal reden. Vielleicht hätte ich besser mal auf Krümeltee gesetzt. Ja. Coach, wie sieht das aus?
Oder dienstags gesoffen und mittwochs nicht.
Nee, das hat Coach mir ja verboten. Vielleicht hätte ich Donnerstagabend nicht saufen sollen.
Naja, wie auch immer.
Kommen wir mal zum heutigen Thema.
Mallorca, nächste Folge, da wird exklusiv.
Ausgepackt.
Da wird ausgepackt.
Nichts als die Wahrheit.
Ja. Da wird jeder seine Haarprobe analysieren und.
Alles. Wir werden Namen nennen. Wir werden Weltmeister zitieren.
Wir werden Sieger aus Münsterland erleben.
Sieger aus Münsterland? Ja, stimmt. Oh Gott, stimmt. War das geil. Ich will zurück.
Ja.
Aber lass uns zum Thema kommen. Wir sind nicht alleine heute.
Genau, wir sind nicht alleine. Und zwar ist es wichtig, dass wir heute aufnehmen. Deswegen schieben wir das auch noch vor Mallorca. Weil am 29.04. ist, wenn ich richtig informiert bin, am 29.04. ist der erste Lauf. Und zwar von einer Kriteriumsveranstaltung. Jetzt denkt man, ja, Kriterium gibt es ja schon und sind ja schon jahrelang gefahren, gibt es seit 100 Jahren. Ja, das ist korrekt, aber ich würde sagen, es geht so ein Ruck, eine Revolution, eine Kriteriumsrevolution ist im Gange. Und dazu begrüßen wir recht herzlich den Erik Heidrich vom RSC Nordsachsen.
Korrekt, hallo.
Herzlich willkommen bei uns im Vatasia-Studio. Du hast was genau vor, beziehungsweise ihr wollt das Kriterium revolutionieren.
Und wer bist du überhaupt?
Genau,
warum
erzähl erstmal,
Fahrrad?
Wie alt bist du? Jetzt kommen erstmal die Standardfragen. Wie alt bist du? Was fährst du für ein Fahrrad?
Du hast schon gesagt, verheiratet, habe ich gerade gehört. Schieß los.
Also ich komme aus Leipzig, bin 39 Jahre alt, werde dieses Jahr leider schon 40.
Kennen wir die Probleme.
Guter Jahrgang, guter Jahrgang.
83er Jahrgang, perfekt, genau. Und seit ein paar Jahren mache ich in Leipzig eben auch schon ein paar Radrennen und ein paar bestehende Radrennen und ein paar neue Radrennen haben wir dieses Jahr zusammengefasst zu einer Kriteriumsserie, was wir schon seit Jahren schon mal ins Auge gefasst hatten. Hat in Leipzig.
Dieses Ding um die Red Bull Arena auch gemacht?
Das ist nicht in der Serie drin. Das ist, dieses Jahr wird das leider auch ausfallen, weil die Strecke nicht freigegeben wird.
Ah, okay.
Das ist jetzt am 2. April wäre das gewesen. Und das ist jetzt vor ein paar Tagen erst abgesagt worden, weil die Strecke eine Umleitungsstrecke ist. Also es ist auch ein Traditionsrennen, aber das wäre jetzt ohnehin nicht in der Serie drin gewesen. Aber eben andere Rennen eben ab dem 29.04. und dann Kleinpösner, Krostitz und andere Dinge, die es eben schon länger gibt und 3-4 neue Rennen.
Ist alle in Leipzig oder?
Alle erstmal in Leipzig und drumherum und eben mit der Option natürlich, dass wir irgendwann mal größer werden und auch woanders hingehen, aber eben logistisch gesehen und eben auch, dass wir eben erstmal das alles zusammenhalten können, haben wir das in Leipzig jetzt geplant und wollen eben da revolutionär eben andere Klassen anbieten als die, die es bisher gibt.
Aber bevor wir da eingehen, du bist 39.
Okay. Was für ein Fahrrad?
Achso, welches Rad? Ich fahre ein Cube. Ein Cube Lightning Aero heißt das ja jetzt die Saison. Als ich es gekauft habe, hieß es noch Lightning. Jetzt heißt es Aero, das schwere mit Scheibenbremse.
Okay, also
aber das ist doch was, wie heißen die Dingens Coubert oder wie heißen die
fahren
Team Intermarché, Wonti.
Die fahren das Air Circus. Mittlerweile und ich fahre das Aero, das ehemalige Lightning.
Das ist schön, ne? Das sieht sportlich aus, ne? Ich finde, das sieht geil aus.
Hat sich gemacht.
Ja.
Ja, oder Cube, oder? Cube war doch ein bisschen angestaubt irgendwie.
Also, mit dem Rad haben sie auf jeden Fall einen. Das gibt's doch in so grau-rot-blau.
Das gibt's. Ich habe es in der Teamline sozusagen. Das ist jetzt nicht meine Lieblingsfarbe, aber es hat sich eben so angeboten und gibt aber ganz tolle Farben mittlerweile, ja. Aber ich habe die Teamline, ja.
Ja. Hast du eine Ausstattung?
Das ist eine, die Force mit EPS, wie heißt das?
Elektronische EPS
Force.
Ist Camper, wie heißt das bei denen?
Genau,
E-Force?
E-Tap.
E-Tap.
Genau, die Force E-Tap, ja.
Und was für Laufräder? Newman-Laufräder.
Das sind Newman-Laufräder drin, ich habe aber auch noch selber gebaute von Martin Götze, der ist ehemaliger DDR-Meister gewesen mehrmals und macht eben Laufräder. Und da habe ich eben auch einen Laufradsatz von ihm, Handmade in Leipzig von Martin Götze und leichter als Lightweight und mit Novatec-Narben.
Aber auch da abgedroschen, aber haben sich Novatec-Namen waren früher die, wenn du China-Laufräder geholt hast, hatten die Novatec-Namen. Und mittlerweile kriegst du Novatec-Laufräder bei Bike24, ne?
Die sind super leicht, die Narben, und super leichtgängig. Und er hat mir da super leichte, das sind noch sogar Schlauchreifenfelgen. Ich bin da sehr altmodisch.
Ich will, ich will jetzt keine Ost-Klischees aufmachen, aber, ne? Da wird aber
so alte Schule.
Scheibenbremsenrad, aber mit Schlauchreifen.
Genau,
ich glaube, du und Profis fahren das und wahrscheinlich noch ein paar andere.
Na, Profis fahren es wahrscheinlich auch nicht mehr, aber ich finde es eben super, weil es eben einfach, ich hatte noch keinen Platten damit. Also ich habe eben keinen Schlauch da drin. Und die Felgen sind super leicht. Die Felgen sind ja 100 Gramm leichter, als wenn ich diese Klinscherfelgen fahre.
Mhm. Okay, ja gut. Das ist,
also ich bin sehr zufrieden.
Wie viele Kilometer fährst du im Jahr?
Mittlerweile nur noch so 10.000.
Was heißt mittlerweile?
Na, so zu Schulzeiten oder Studiumszeiten habe ich 20.000 geschafft.
Aber wie hoch bist du da mal gefahren?
Wie hoch?
Genau. Also bist du
von der Liga,
eine Karriere?
Ach so, nein, Gottes Willen. Ich war immer nur der klassische Lizenz-Amateur-Hobbyfahrer, also der einfach gewechselt ist zwischen Jedermann und Lizenzrennen. Also jetzt gibt es ja viel mehr Jedermann-Rennen, als ich damals angefangen habe, 2000.
Bist du noch diese Telekom-Dingsbums gefahren damals? Wie hieß die? Der Vorgänger vom Cycling Cup, gab es doch mal so eine Telekom?
Achso, nee, sowas bin ich eben nicht gefahren.
Okay.
Also da bin ich wirklich nur Lizenz gefahren und das Jedermann-Ding kam ja erst später auf. Also was jetzt quasi die ehemaligen ganzen Lizenzrennen sind ja jetzt mittlerweile als Jedermann-Rennen. Gibt ja kaum noch Lizenzrennen. Zumindest bei uns nicht mehr in Sachsen.
Ja gut, hier ist es ja also anders, die Lizenzrennen anbieten, so rund um Pudding ja meistens Hobby- oder Jedermann-Rennen. Das was bist du denn für Jedermann-Rennen schon gefahren? Unsere.
Na, German Cycling Cup fast alles, außer, ich glaube, Frankfurt und.
Hast du nichts verpasst? Ist auch kein Rennen.
Nicht gefahren, genau. Aber
sehr gut.
Hockenheimring, dieses Chaos-Rennen da, wo eben irgendwie 5 verschiedene Längen auf eine 4-Kilometer-Runde gelassen werden, die sich dann alle vermischen.
Das war eigentlich ein schönes Rennen.
Also, das ist außer, super Rennen, außer dass, eben, dass man eben einen 20 km/h-Fahrenden überrundet und der dann mitten im Feld auftaucht, direkt vor einem.
Leider unglücklich, aber sonst geiles Rennen.
Genau, Nürburgring bin ich bis jetzt nur als sportlicher Leiter gewesen. Aber
als sportlicher Leiter?
Genau.
Für?
Letztes Jahr La Onda Sportakademie war das Bundesliga-Team Männer.
Ach, die dann sonntags fahren?
Sonntag war das Bundesliga-Rennen, genau. Ja. Und da sind wir auch auf dieser großen Runde gefahren. Da bin
ist
ich
da
mit
nicht
dem Auto.
Sieberg auch mitgefahren? Letztes Jahr.
Für welches Team? Oder selber mitgefahren?
Nee, Roger Kluge.
Kluge?
Der Samstags Roger Kluge gekommen
fährt
ist,
da immer mal mit, ja, genau.
Der Samstags Ach, jedermann gefahren stimmt, ist, dann irgendwo auf die ja. Bahn, irgendwo nach, glaube ich, nach Büttgen gefahren oder so irgendein Bahnding und dann nächsten Sonntags dann noch Bundesliga.
Mit
also
Klamotten, ja.
Mitgefahren ist irgendwie.
Der fährt immer mal, also fuhr letztes Jahr immer mal mit.
Ja, der hat ja Kontakte zu, wie heißen sie?
Na, jetzt fährt er Radnet Ostbahn.
Nee, eben jeder, die haben ja, also da gibt es ja, wie heißen die denn vom Peter?
Legends.
Die ich übrigens schon mal im Achterteam besiegt habe, darf ich an der Stelle nochmal erwähnen. Ja. Und genau, da ist der auch, glaube ich, ja, wenn er Zeit hat und so, verhilft er da beim, die haben ein Achter-, Vierer-Team, das ist relativ groß, auch so für einen wohltätigen Zweck.
Der ist Samstag jedermann gefahren und dann?
Der war, also meine nicht gut instruierten Quellen sagten, dass der irgendwo, ich sag jetzt mal im Westen, also roundabout plus minus 200 Kilometer entfernt vom Ring, irgendeine Outdoor-Bahn, irgendein Rennen gefahren ist.
Ach so.
Dann sollte er wohl an den Ring kommen, um dann eventuell nachts nochmal bei irgendeinem Achterteam auszuhelfen oder so, um dann sonntags wieder das Bundesliga-Rennen zu fahren. Mehr oder minder allerdings außer Konkurrenz, aber nur, weil er dann da ist und eine Belastung braucht.
Ja, er fährt, glaube ich, sogar er ist einfach in der Wertung aufgetaucht.
Ich weiß nicht, aber das kann auch sein, dass er davon nichts außer das Bundesliga-Rennen gemacht hat, aber so war die, er war in der Ecke, hieß es. Und dann kommt er dann mal.
Ich habe ihn gesehen.
Sonntags war ich im Koma.
Er ist mitgefahren, ja. Habe ich auch gesehen.
Ja.
Kommt der denn die Berge hoch?
Ich war Sonntag.
Der ist doch groß.
Und naja, die anderen sind halt am Berg wahrscheinlich nicht ganz so stark wie ein Tour de France-Fahrer am Berg. Das sind egal, wie gut er da am Berg ist, aber.
Wie viele Runden sind die gefahren?
Das waren gar nicht so viele. Ich glaube nur 8 oder 9 Runden. Die ist ja recht lang, die Runde.
Ah, ne, 8, das wären ja 250 Kilometer.
Ach so.
25.
Also, ja, die sind aber, glaube ich, auch noch ein paar Runden nur Grand Prix und dann Nordschleife.
Die sind früher, glaube ich, 4 oder 5 Nordschleife gefahren und dann fahren sie sich oben im Kreis quasi, was ja auch wellig ist.
Ja, ja.
Es war auf jeden Fall sehr heiß, 37 Grad oder so.
Ja, am Samstag hatte ich auch einen Durst, war das heiß. Da musstest du trinken.
Ja, ja, für die Gesundheit. Mein Arzt hat gesagt. Ne?
Ja, ich habe dann den goldenen Zapfhahn gefunden. Ja. Also da bist du gefahren, was haben wir denn noch?
Also aus dem Auto raus zum Glück, also den Berg wäre ich nicht gern hochgefahren. Rund um Köln bin ich auch nicht gefahren, aber ich bin eben schon in Stuttgart schon Rennen gefahren oder eben Münsterland-Giro auch ganz schön.
Kennst du übrigens den Münsterland-Sieger?
Aber von der ganz kurzen Runde.
Was anderes können wir ja auch nicht. Das vergisst man. Das ist egal.
Auch da musst du erstmal gewinnen.
Wollte ich gerade sagen, genau.
Absolut, ja. Auf der kurzen Runde wird eben deutlich schneller gefahren. Ja.
Nee, auch das stimmt irgendwie nicht. Aber also ich glaube, in Durchschnittsgeschwindigkeit nicht mal mehr. Aber da musst du also irgendwie vorne ankommen. Das heißt ja nicht, auch wenn. Also
ich glaube, schnellste Münsterland-Giro war damals, als der Benedikt mitgefahren ist, oder?
Es war auf jeden Fall, auf der Kurzstrecke auf jeden Fall, ja.
Der Schnitt ist nicht höher von der Kurzstrecke? Nee,
die mittlere war schneller tatsächlich.
Die mittlere waren die schnellsten.
Ich weiß nicht, ob die lange habe ich nicht verglichen, aber ich glaube, wenn wir einen 42er Schnitt hatten, dann liegen 43, also, oder wenn wir, ich weiß es nicht, aber die waren auf jeden Fall ein Deutsch schneller, lag aber auch daran, dass da mehr Teams waren. Also im Endeffekt bei uns war es ja zwischendurch
die Schranke unten. Die Bahnschranke ging runter und wir standen.
Und es gab halt nicht wirklich. Es gab halt nicht wirklich Ansätze, da ein schnelles Rennen draus zu machen. Also es waren, glaube ich, alle Leute, die was zu Kamellen hatten, um Kölsch zu sagen, waren sie einig, es wird ein Sprint.
Ach so, war schon vorher drauf.
Ja, ich meine, sag mal so, wenn man mich eine Minute wegfahren lässt, spricht das nicht für mich, sondern gegen alle anderen.
Am Anfang?
Nö, irgendwo in der Mitte. Haben gesagt, komm, lass den Spinner mal fahren. Nee, mit einem Typen, ein Dogma, Xentis-Laufräder. Und ich wusste, ob ich was da tue. Ich war komplett augenquer und
du
der war
mir
irgendwas
ihm
erzählen. Wir haben uns ein bisschen abgewechselt, hat aber nicht geklappt.
Also von hinten sah das aus, als wären sie die ganze Zeit nebeneinander hergefahren. Was machen die denn? Ist das jetzt eine Attacke oder?
Seitenwind vielleicht.
Ja, genau. Aber
mit Sicherheit Windstaffel.
Es war, sagen wir mal so, es waren eher weniger Leistung von uns noch. Also es war eher das nicht gewollte hinten, wir fahren die jetzt direkt auf.
Also hinten wurde Barrage errichtet und ihr seid dann weggekommen.
Ja, weggekommen waren wir nicht wirklich, ne? Aber immerhin.
Wir haben gesagt, gönnen mal.
Genau.
Wir gönnen mal.
Fürs Gefühl. Aber sonst, da war kein, also, ne, da war kein, das war kein schnelles Rennen, sagen wir es mal so. Ich glaube, wenn du ehrlich bist, die letzten 3 Kilometer waren extrem hart. Da hast du mehr gemacht als ich. Aber davor gab es schon anstrengende Rennen, oder?
Ja, war halt auch flach, ne? War kein einziger Berg.
Ja, aber du kannst das ja, denk an Benedikt oder so, wenn du einen vorspannst, der die ganze Zeit 400 Watt auf dem Tacho hat oder so, wo einer attackiert und der kommt wirklich von alleine wieder, weil der einfach weiter vorne fährt. Da gab es schon mal anders. Deswegen,
der ist auch Rad am Ring mitgefahren, Bundesliga.
Okay. Und ist samstags vorher mit euch 6 Runden gefahren.
Wo fährt der denn? Embrace the World.
Okay.
Der ist Münster mal mitgefahren und hat da das Tempo hochgehalten.
Der ist 58
für seine
Kilometer,
Frau.
58 Kilometer von vorne gefahren.
Komplett.
Exakt. Nee, der hat die letzten 2 Kilometer rausgenommen.
Und ist raus.
Ja, aber ich bin ja 200, 300 Meter vor Ziel an dem vorbei. Bis dahin fuhr der ja.
Der wurde so? Ich dachte, der hat
vorher. Nee, der wurde disqualifiziert.
Warum?
Ja, weil er, glaube ich, als Profi oder so. Was galt.
Aber der ist exakt
wirklich, dann ist er wirklich, okay, dann bin ich alles zurück, dann ist er wirklich 60 Kilometer alleine vorne im Wind gefahren.
Und
da war 60 Kilometer kein Mensch vor ihm. Ich habe es einmal
versucht. Doch, es sind immer ein paar raus und dann wie ein Stein wieder rein.
Das habe ich auch, auch einmal versucht und das war so, das hat mir komplett in Schub
gezogen. Also er hat dich zurückgeholt sozusagen.
Nö, der ist einfach weitergefahren.
Der fuhr einfach weiter. Also der, nur, der fuhr halt knappe 50 und wir fuhren halt hinterher und ich dachte schon, die Idioten, was attackieren die denn? Also wenn du schneller sein willst, dann musst du ja mindestens mal mit 60 rausfahren.
Ja, war doof, hat nicht
und dann eine ganze Zeit bis ins Ziel mal
wer
50
hat, wer halten. Hat das Rennen gewonnen nochmal? Aus welchem Team?
Hanat.
Aus welchem Team nochmal? Darf ich nochmal erwähnen? Vielleicht war meine Schwachsinnsattacke, ich habe da so
Verwirrung
gesorgt.
Mir noch die Erfahrung.
Du warst die Relaisstation vielleicht.
Genau.
Der fungierte.
Genau,
respektive
fungierte.
Als Relaisstation. Ja. Ja.
Wir driften ab. Okay,
wir
also.
Wir driften ab.
Alter, jedermann, wie hoch bist du mal aus, also du kommst ja aus einer CBA-Amateurklasse.
Immer nur C, ganz klassischer C-Fahrer.
Ich Platzierung mal
sympathisch.
Nicht einmal eine Platzierung, glaube ich, geholt.
Noch sympathischer. Du hast schon Platzierung, du zählst nicht.
Bitte?
Du hast schon mal eine Platzierung, du bist raus.
Ja?
Scheiß Profi. Komm mal nachher zu, dass Profis aufsteigen können, während einer Rennserie. Husch mit dir in die oberste Kategorie da.
Nee. Wie kommt man dazu, Rennen zu organisieren?
Einfach dazu gekommen. Also ich wurde einfach gefragt von einem älteren Herrn in Leipzig, Detlef Bittermann, der macht schon seit Jahren Radrennen, von einem befreundeten Verein und der hat gesagt, hier, achso, das genau, jetzt weiß ich es wieder genau, das war das Abschiedsrennen für Erik Moos, den man vielleicht kennt, ein Bahnfahrer, auch Bundesliga mal ein Rennen gewonnen. Und Erik Moos hat eben nach langer Karriere Nationalmannschaft, Bahn und eben Weltcup gefahren, aufgehört. Der war auch damals im Bundesliga-Team, wo ich auch sportlicher Leiter war, im Okrossitzer Giant hieß das damals, glaube ich. Und da haben wir sein Abschiedsrennen in seinem Heimatort Kleinbösner in Leipzig, Stadtteil, organisieren wollen, haben es auch gemacht. Und das war mein erstes Radrennen mit eben mit einem älteren Leipziger Veranstalter zusammen. Und danach kam eben Okrossitzer Six Days Challenge auf der Bahn und so bin ich quasi reingewachsen eben.
Also die haben dich an die Hand genommen, haben gesagt, hier, wir sind jetzt bald irgendwann mal weg.
Hast du nicht?
Komm mal ran und wir zeigen dir, wie
genau.
Das funktioniert.
Also ich habe quasi von anderen Menschen gelernt, wie man eben die Radrennen veranstaltet.
Im Rahmen eines Vereins? Also ist der Schirmherr ein Verein oder ist das eine Firma oder was?
Das ist alles Vereinsarbeit. Okay. Also wir haben in Leipzig vor 8 Jahren einen Fachverband gegründet aus allen Leipziger Vereinen und Umlandvereinen. Und eben, ich bin vom RSC Nordsachsen der Vorsitzende und eben, wir haben, glaube ich, 7 Vereine oder 8 Vereine in dem Fachverband gebündelt, um eben gemeinsam eben gegenüber der Stadt Leipzig aufzutreten. Und
das sind alles Rennvereine? Oder?
Das sind alles Radrennvereine, ja.
Ich glaube, wir haben keine 8 Vereine in NRW geführt. Ne?
Also um Leipzig herum insgesamt.
Krass.
7 oder 8, nicht, dass ich jetzt lüge, aber
ja,
auf jeden Fall sind
es
einige,
viel.
Genau. Und aus diesen heraus kann man eben in diesem Fachverband eben Leute suchen und sagen eben bei den Sitzungen, wer macht welches Rennen und da ergeben sich eben quasi aus den Vereinen heraus, meinetwegen Vereine, die eben schon das Rennen gemacht haben, wo man hilft oder eben andersrum, dass eben 2 Vereine sich zusammentun und eben ein Radrennen cool. veranstalten und so haben wir das eben die letzten, also vor 8 Jahren haben wir den Fachverband gegründet und eben so sukzessive immer mehr Radrennen quasi gerettet oder eben wieder neu ins Leben gerufen. Und ja, also
hast du denn einen besonderen guten Draht zu Sponsoren? Also geht ja meistens ums Geld.
Ich leider gar nicht. Also Okay. Ich bin da ganz, ganz untalentiert, was Sponsoren und Geld reinholen angeht. Aber ich habe da eben andere Menschen, die das viel besser können als ich. Und so holt man eben die wenigen Sponsoren zusammen oder macht es eben über Stadtgeld oder irgendwie.
Aber die bedarf es ja, ne?
Genau.
Weil also ohne Geld geht ja da auch.
Absolut. Also man muss halt eben gucken, wie man eben noch, was weiß ich, Bier verkauft, Bratwürste verkauft und dass man eben möglichst auf eine Null kommt. Oder das funktioniert aber meistens. Also wir
was
haben natürlich auch.
So, also wir kommen gleich dazu, was ein Kriterium ist, aber wahrscheinlich ist die durchschnittliche Kriteriumstrecke ist 1 Kilometer, vielleicht ein bisschen länger.
Manchmal, also ich glaube 700 Meter muss es mindestens sein oder 750 und bis zu 2 oder 3 Kilometer.
Okay. Was kostet?
Kommen wir gleich.
Absperren?
Ja, ich habe noch
Kosten
paar ganz
okay.
zum Schluss, was man eigentlich Minimum für die Organisation
Perfekt.
Braucht und was es kostet.
Sehr gut.
Die Punkte habe ich zum Schluss. Erstmal, Was habt ihr vor? Also es gibt ja Kriterien, ihr wollt was anderes machen. Was ist ein Kriterium? Machen. Ja, genau, was ist ein Kriterium?
Das klassische Kriterium ist ja einfach, dass man alle paar Runden die Glocke hört und dann geht es um Punkte. Und am Schluss gibt es bei der Endwertung eben doppelte Punktzahl.
Also gibt es quasi einen Endsieger, der aber nicht zwangsläufig der Endsieger des ganzen Rennens sein muss.
Halt eben nur oder der Gesamtsieger. Nur der Sieger der letzten Wertung, den gibt es quasi. Der hat eben doppelte Punktzahl und hat natürlich dann hohe Chancen, mit dieser doppelten Punktzahl eben weit vorne zu landen. Aber das ist eben meistens, was weiß ich, Rundengewinn oder eben die Punkte zählen dann beim Kriterium. Das ist das normale Kriterium.
Also zusammenfassend kann man sagen, Kriterium ist ein Rennen, was von 750 bis 2 Kilometer im Kreis geht. Man fährt, ich nenne jetzt einfach mal eine Nummer, 60 bis 80 Runden, je nachdem. Und vorher wird dann gesagt, alle 5 Runden wird um Punkte gefahren. Das heißt, dann geht eine Glocke und dann heißt nächste Runde Wertungsrunde.
Wertungsrunde, nicht Prämie.
5, 3, 2 und 1 Punkt.
Dann gibt es 5, 3, 2 und 1 Punkt. Das heißt, die ersten 4 bekommen Punkte.
Genau.
In der letzten beim Zielsprint gibt es doppelte Punkte. Wenn man vorne rausfährt und das ganze Feld überrundet, hat man quasi
einen Rundengewinn.
Gewonnen.
Na, außer man hat es nicht alleine geschafft. Und eben punktemäßig, man kriegt keine Punkte, wenn man überrundet, aber man hat eben.
Man fährt dann immer als Erster bei dieser Wertung über die Runde, hat jede nächste Wertung 5
auch nicht.
Punkte,
oder? Nee, also, du aber hast einfach einen Rundengewinn. Du kannst auch mit 0 Punkten Runden gewinnen und gewinnen.
Ja, aber wenn ich jetzt alleine rausfahre und wieder reinfahre,
dann holst du natürlich zwischendurch wahrscheinlich Punkte, weil du die Wertung ja mitnimmst. Aber wenn du jetzt innerhalb der einen Wertung überrunden würdest, alle, dann hast du einen Rundengewinn und keine Punkte.
Und Rundengewinn bringt mir nichts außer Ruhm und Ehre.
Du hast dann das Rennen gewonnen.
Meine ich doch, dann hast du
quasi doppelte Punkte am Ende gewonnen.
Nö, das ist einfach die Regel. Du hast das Ding dann gewonnen.
Das ganze Rennen.
Du musst im Sprint in den ersten 4 kommen.
Ja.
Und wenn du eben nicht im Sprint in den ersten 4 kommst, sondern nur überrundet hast und das zwischen 2 Wertungen gemacht hast, hast du ja keine Punkte. Aber hast du einen Rundengewinn. Auf der Bahn gibt es für Rundengewinn Punkte, ich glaube 25 Punkte, aber im Radrennen hast du einfach nur einen Rundengewinn.
Und der Rundengewinn steht höher als alle anderen erfahrenen
Punkte. Also ein bisschen wie beim Poker. Der Hand ist, die eine Hand ist höher als die andere.
Also das ist natürlich kompliziert, weil wenn mehrere Leute eben einen Rundengewinn haben, dann müssen die irgendwelche Punkte natürlich dann ausfahren, möglichst schon bevor sie den Rundengewinn schaffen. Danach ist es dann schwierig.
Das sind dann 3 Asse und ein Pärchen für Pokerspieler.
Royal Flash. Flash Royal.
Irgendwie sowas.
Ja. Und noch eine Frage.
Also kompliziert auf jeden Fall.
Ja. Aber so bleibt das Rennen die ganze Zeit interessant. Wenn du alle paar Runden eine Wertung hast, ne?
Es ist halt schwierig mitzurechnen. Also manche Fahrer machen das sogar für andere Fahrer mit und manche Fahrer wissen es selber nicht. Und die Zuschauer haben halt Probleme damit.
Ja, aber auf der anderen Seite ist, wenn du 60 Runden Leute im Kreis fahren lässt und sagst, der Letzte gewinnt, dann hast du halt offensichtlich, ja klar, es gibt keine Attacken geben und so weiter, aber das Rennen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass das Rennen etwas langweiliger wird für den Zuschauer.
Es gibt ja auch, gibt's ja gerade bei diesen Kirmesrennen, gibt's ja immer so zwischendurch Prämien, die jetzt keine Punkte geben, sondern einfach nur eine Flasche Wein oder 50 Euro.
Ein Stück Schinken. Ja.
Gibt's ganz oft, ja. Jetzt hatte ich noch eine Frage, mir fällt es nicht mehr ein.
Da kommst du später drauf.
Wenn es wichtig war, kommt es wieder. Ne?
Genau.
Ich wollte noch irgendwas wegen Kriterium fragen. Wegen einer Wertung. Du hast die Überrundung und
die Punkte. Gibt es dann auch noch On-Top-Prämien? Kann es auch geben.
Wenn man das anbietet. Genau. Ja, aber das hat eben mit der Wertung dann nichts zu tun. Und eben meistens müssen 60 Kilometer sein, damit dieses Rennen überhaupt in diese Wertung eingeht mittlerweile für diese Punkte, für die Rangliste.
Ja. Es gibt ja eine Kriteriumsdeutsche Meisterschaft.
Und das gibt es noch zusätzlich. Genau, das sind dann eben noch ein paar Rennen, die jetzt mittlerweile ausgeschrieben sind für die Qualifikation. Und dann gibt es ein Endrennen, wo aber die vorherigen Rennen gar nicht mit eingehen. Man qualifiziert sich nur.
Ja.
Aber ich finde es eben recht kompliziert, diese normale Kriteriums.
Jetzt den goldenen Übergang zu machen. Deswegen hast du die Revolution ausgedacht.
Genau, also diese Revolution soll eben aber nicht nur eben diese Punkte bedeuten, sondern eben auch die Leistungsklassen, aber eben erstmal zu den Punkten. Also wir haben diese Wertungssprints wollen wir komplett rauslassen. Das heißt, wir machen eben dieses amerikanische System, 45 Minuten oder 60 Minuten. Und dann ist eben am Schluss der Sprint und der soll alles entscheiden.
Okay.
Das heißt, es geht auch vorher gar nicht um Runden. Man sagt, man fährt 45 Minuten und dann wird irgendwann geläutet nach 45 Minuten, so letzte Runde.
Es gibt keine Rundenanzeige, wirklich nur die eine Runde am Schluss oder die Glocke dann sozusagen.
Bringt mir da einen Rundengewinn was?
Auch natürlich. Also du hast natürlich dann eben.
Bist du der Führende dann quasi?
Eine Runde mehr gefahren als alle anderen, ja.
Das sind diese Amis, haben das jetzt die Crit-Serien
genau,
da, ne?
Genau, darum ist es angelehnt.
Aber wir brauchen noch so breite Straßen wie die.
Ja, das finde ich eben gerade schön in Deutschland, dass wir eben auch, haben auch ein Rennen in Taura wahrscheinlich dieses Jahr, was mega enge Straßen hat mit Pflaster, so richtig mittelalterlich und eben so ein kleines bisschen berghoch. Das finde ich ja gerade das Schöne in Europa, dass wir eben solche Strecken haben. Die Amis haben natürlich ihre 10 Meter breiten Straßen. Und
das ist ja für mich, ich kann keine Kurven fahren.
Gut, du hast ja trotzdem 4 Kurven. Aber eben, also dieses System eben wirklich nach Zeit, dann kommt die Glocke und dann ist Entwertungssprint. Und zwischendurch natürlich gerne auf Prämien, was weiß ich, wir haben natürlich von verschiedenen Sponsoren irgendwelche Prämien, die wir eben auslosen und dann läutet es eben mal. Wir wollen auch so ein Ding machen, dass wir eben mal rumgehen und vom Publikum eben ein bisschen Geld einsammeln und sagen hier für den Sprint 6 Runden vor Schluss oder ungefähr 6, 7, 8 Minuten vor Schluss sammeln wir ihr Geld ein und dann weiß der Fahrer ja gar nicht, auf was er sprintet, auf 10 Euro oder auf 150 Euro.
Geil.
Und eben so wollen wir natürlich das Rennen schon spannend halten. Und es gibt ja auch durchaus manche Rennen, wo eben jemand am Rand sagt, hier, ich habe eine Bäckerei, ich gebe jetzt hier 50 Euro in den Topf für den nächsten Sprint oder für den nächsten oder Sieger des Feldes.
Sachprämie, ich finde Sachprämie im Radsport immer sehr geil.
Also ja. So wollen wir es eben halten, dass das Publikum da auch ein bisschen mit interagiert, eben wie bei der Formel E, was weiß ich, der Fanboost und dass eben das Rennen spannend bleibt. Also wir wollen natürlich nicht, dass die jetzt 60 Minuten lang ganz langsam fahren und dann am Schluss sprinten, das wollen wir verhindern, aber ich glaube, das wird auch nicht so kommen. Und dann, wie gesagt, eben für den Zuschauer verlässlich, okay, in 5 Minuten ist Endsprint und ich muss zwischendurch die Punkte nicht zusammenrechnen und die Fahrer müssen es auch nicht machen. Und ja, das ist unsere Herangehensweise.
Warum, glaubst du, hat die Attraktivität von den normalen Kriterien abgenommen? Also es ist ja erkennbar, dass nicht mehr so viele am Start stehen wie früher. Was glaubst du, ist da der springende Punkt?
Also vor ein paar Jahren kam das heraus, dass die Veranstalter nicht mehr selbst absperren dürfen. Also früher durfte man einfach ein Schild Radrennen hinstellen und dann war es das. Vor, glaube ich, 10 Jahren kam diese Novelle, dass man eben einen qualifizierten Absperrdienst buchen muss und bezahlen muss und das auch der Stadt vorweisen muss. Und der kostet halt sehr viel Geld. Also halt so eine Kilometerstrecke in einem Ort, in einem Dorf oder an einem Stadtrand kostet locker 2000 Euro Absperrung. Nur allein die Absperrung.
Und das habt ihr früher selbst gemacht und dann hat es 0 Euro
gekostet?
Also
in dem
Fall
nicht, genau. Also ich bin später erst dazugekommen, aber ich habe es eben gehört, dass es eben dadurch zu den Rennsterben gab, eben gerade in den Innenstädten, weil eben diese Rennen, die eben früher ein Apfel und Ei gekostet haben, aus jetzt mal jetzt leger gesagt, haben dann eben mehrere tausend Euro gekostet.
Ist denn da so viel passiert oder warum hat man diese Regel aufgestellt? Oder?
Das ist wahrscheinlich natürlich so, dass eben bei irgendwelchen Sportveranstaltungen halt, hört man ja auch ab und zu mal, dass Autos reinfahren. Und eben wenn sowas passiert, dann sagt natürlich der deutsche Staat, Moment, das müssen wir irgendwie regeln, dass das nicht mehr passiert.
Und Thema Haftung natürlich, dass eine Firma, wen kannst du verklagen, wenn da wirklich ein Auto reinfährt, Personenschäden etc.
Dann kommt der Versicherungsmensch.
Ja, aber absolut. Es ist ein Verein von der Haftbarkeit. Auch wenn du die privat, dann kannst du so einen Vorstand privat verknacken, aber auch da ist im Zweifel ja kohlemäßig, aber wenn du deine Firma hast, die hat einen ganz anderen Haftungshintergrund.
Da wird geprüft, stand das Schild an der richtigen Stelle, welches Schild stand dort und war das im Plan so eingezeichnet und hat das geholfen oder nicht geholfen und stand dann eben noch ein Ordner mit rein.
Ja, das ist dann ein Punkt. Warum, sag ich mal, verlieren die Kriterien noch an Attraktivität? Na
eben, das ist eben der Grund, warum es so teuer geworden ist, dass sie immer weiter rausgeraten sind.
Ja.
Man ist halt dann irgendwann ins Gewerbegebiet gegangen oder noch weiter raus, wo man eben so wenig wie möglich absperren muss. Wenn man natürlich nur 2 Schilder aufstellen muss, weil die Straße da hinten endet, dann ist es ja deutlich günstiger, als wenn ich halt 5, 6, 7 Schilder plus ein Umleitungsschild.
Dann wird abgerechnet.
Umleitungen sind wahnsinnig teuer, weil so eine weiße Tafel kostet halt mehrere hundert Euro. Nur diese eine weiße Tafel und die musst du ja an jeden Umleitungspunkt hinstellen. Also wenn du in der Innenstadt was absperrst, eine schöne Runde, die eben attraktiv ist für die Fahrer und für die Zuschauer, dann musst du ja Umleitungen für die Anwohner und für die besten noch für den Durchgangsverkehr machen. Und das ist halt wahnsinnig teuer. Deswegen diese Gewerbegebietsrunden irgendwo an der Autobahn, wo du halt nur eine Zufahrtsstelle hast, da stellst du halt so eine rot-weiße Warnbarke hin und dann ist das Ding gegessen.
Oder dann stellst du 2 alte Männer mit einer Fahne in der Hand hin.
Das kann halt sein, dass es dort immer noch so ist. Genau, so war es halt früher in Deutschland auch.
Ja, aber das stimmt schon. Also es war mir nie so bewusst. Ich fahre noch nicht so lange Kriterien, aber ich bin hier diesen Segmüller Cup und sowas gefahren. Das ist dann halt Industriegebiet pur. Du fährst einmal ums Möbelhaus rum. Wie du sagst, da brauchst halt gar nichts absperren. Und ich bin aber auch letztes oder vorletztes Jahr Attendorn gefahren, wo du quasi, das ist dann wie durch die Altstadt, da ist auf jeder Seite auch ein bisschen Kopfsteinpflaster, auf jeder Seite ist entweder eine Pizzeria, eine Kneipe, ein Restaurant oder sowas und da sitzen halt die Leute bei schönem Wetter draußen an den Tischen, essen, trinken und sitzen quasi direkt an der Rennstrecke. Und wenn du da als Fahrer durchfährst, ist das natürlich schon eine ganz andere Atmosphäre, als wenn du
denk an rund um die Kö.
Als wenn du hinten bei der Ladezone vorbeifährst und dann hinten um die Müllcontainer fährst. Ne?
Klar.
Genau, also die Attraktivität in der Innenstadt ist halt wahnsinnig viel höher für den Sportler und für die Zuschauer oder die Sportlerinnen, die Zuschauerinnen. Aber halt, es ist halt einfach nicht bezahlbar. Also du hast natürlich Sponsoren, die sagen, Sparkasse XY von der Stadt sagt, wir wollen jetzt dieses Rennen hier für 10.000 Euro mitten in der Innenstadt haben, weil das eben Werbung für uns ist.
Mhm. Aber oder das Jedermann-Rennen mit zigtausend Startern etc.
Genau, diese Jedermann-Rennen sind halt deshalb, glaube ich, auch so viel attraktiver geworden, weil die eben diese Innenstadtrennen noch anbieten. Aber natürlich, weil ich 70, 80 Euro bezahle für Dresden und Co., dann fahre ich halt durch die Innenstadt. Und für 15 Euro das Maximale für ein Lizenzrennen, was ich verlangen darf als Veranstalter, mehr darf ich nicht verlangen, da kriege ich einfach das Geld nicht zusammen, um zum Beispiel eine 8 oder 9 Kilometer Strecke für 8.000, 9.000 Euro abzusperren. Das ist halt einfach immer schwieriger geworden. Deswegen sind die Rennen unattraktiver geworden, eben die meisten Rennen sogar, also bei uns im Osten, in Sachsen auf jeden Fall sogar eben ausgestorben. Es gibt vielleicht noch die Hälfte der Rennen, vielleicht ein Drittel sogar nur noch. Weil eben,
gleich, das ist das Gleiche hier.
Ja. Weil die Sponsoren eben weggebrochen sind, um das alles zu bezahlen.
Das ist mal, als wenn Peter hier, was hat der Peter gesagt? Früher, als er gefahren ist, eine Radsportsaison, konntest du 50 Rennen im Jahr fahren und hast den Bereich Köln-Aachen nicht verlassen.
Freitag, Samstag, Sonntag.
Ja, so, drei das Rennen. War, genau, ganze Saison rüber. Also nur zwischen Köln und Aachen.
Du musst teilweise zwei oder drei Rennen an einem Tag, musst du dich für eins entscheiden.
Genau, und mittlerweile hast du zwischen Köln und, ich weiß keine neuen Zahlen, ich würde mal sagen, keine 5 Rennen im ganzen Jahr mehr.
Also ihr habt es hier, glaube ich, schon noch besser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Das sind ja die ganzen Kriterien auch.
Ja,
in
Sachsen
haben wir also halt wirklich fast keine Lizenzrennen mehr. Der
Osten wäre so klischee-mäßig Radsport-Hochburg und...
Dann denken wir wahrscheinlich genau über den anderen dasselbe. Aber wir haben kaum noch, also Lizenzrennen fast gar keine mehr. Okay. Also man sucht sich die Lizenzrennen im Osten.
Wenn die Ossis kommen, wird es schnell. Dann wird es richtig böse.
Absolut. Aber
oder gerne. Die Holländer, eins von beiden.
Also ich bin auch 25, 26 Lizenzrennen pro Jahr manchmal gefahren. Aber die gibt es ja gar nicht mehr in Sachsen. Und wenn es dann eben zwei, drei Lizenzrennen noch gibt, dann ist eben Amateure mit Elite-Amateure zusammen, wo ich eben nach zwei Runden oder nach einer Runde oder gleich am Anfang gar nicht mehr mitkomme, dann hat das keinen Sinn. Also es gibt eben diese Klassen ja, also diese Menschen auch gar nicht mehr in Sachsen zum Beispiel, um diese Rennen voll zu machen.
Dann haben wir den zweiten mit dem, also die zweite geniale Überleitung von mir heute. Bei den Klassen habt ihr euch was richtig Geniales ausgedacht. Du hast ein eigenes Klassensystem gebastelt.
Genau, also auch angelehnt an die amerikanische Version sozusagen, dass man eben nicht sagt Hobby, sondern das ist einfach die Einstiegsklasse, die Einstiegskategorie.
Also was für mich?
Genau, naja, nein.
Doch, ich komme so schlecht um die Kurven und
ich gebe ihm selten recht, aber in dem Fall, ja.
Ja.
Also Hobby ist ja mehr der komplette Einstieg.
Genau, ja.
Und eben, da wollen wir eben absolut Leute abholen, die eben... bei einem normalen Radrennen eben abgehängt werden, auch bei Hobby. Weil bei Hobby gibt es ja eben Leute, die ehemalige Lizenzfahrer sind, die Leute alle abhängen oder eben gar nicht Lizenz hatten, aber viel zu stark sind für die Hobbyklasse.
Hat der nur einen Fuß in Mallorca.
Das wollen wir eben ausbessern. Also quasi diese Hobbyklasse gibt es dann nicht, sondern eine Einstiegskategorie. Und wir haben ja eben Aufstiegssystem, sodass ich eben, wenn ich wahnsinnig gut bin und anfange oder eben mich völlig falsch einsortiert habe, eben sofort wieder raus bin aus dieser Klasse. Abstiege wird es auch geben, genau. Und dieser Abstieg wird natürlich aber relativ human geregelt, sodass ich eben nicht aufsteige und sofort wieder absteige, sondern erst mal eine Weile dort bleiben kann. So war es ja früher auch bei den Lizenz-ABC-Sachen, dass ich eben ein Jahr in der Klasse geblieben bin, aber sofort aufsteigen konnte. Also so ähnlich. Dieses System von früher ist ja auch gar nicht schlecht gewesen. Nur es wurde leider abgeschafft.
Ja, stimmt.
Weil zu wenig Leute da waren oder warum hat man dann aus drei Klassen zwei gemacht?
Ja, die B-Klasse gab es ja im Prinzip.
Die B-Klasse war ja immer nur die Zwischendurchklasse, genau. Das war nur die Aufstiegsklasse zwischendurch.
Für zwei Rennen und wenn du dann, also dann hättest du die Wert drauf, wenn du nach zwei Rennen nicht aufgestiegen bist, dann warst du nächstes Jahr wieder C.
Nö, ein Jahr bist du ja noch.
Ja, meine ich, aber wenn du quasi nicht direkt den Durchmarsch in A gemacht hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr hoch, dass du zum nächsten ersten wieder C fährst.
Genau. Aber eben man hätte wahrscheinlich eher eine Klasse mehr dazu packen müssen, als eine wegzulegen. Ja. Das war eben.
Und die Hobbyklasse integrieren hätten können.
Genau,
oder
eben.
So,
das ist eben genau das, diese Hobbyklasse, Jedermann-Blase, die nebenbei aufgegangen ist, die letzten 10, 20 Jahre, die wurde eben komplett vom WDR ignoriert.
Ein Jahr hat sich ja WDR mal über den Cycling Cup gestört und hat die Jedermann-Deutsche Meisterschaft ausgetragen. Da gab es in Münster, glaube ich, dreifache Punktzahl. Da gab es auch ein deutsches Meistertrikot. Dein Ex-Team-Kollege Tom Krämer ist damals Ü40 deutscher Meister geworden.
Stimmt.
Ein Jahr hat er.
Amateur. Jedermann.
Jedermann. Aber da hat der BDR im Endeffekt, glaube ich, meistert. Ich weiß nicht, ob es geschafft. Also es gab ein Meistertrikot in Schwarz war das.
Genau, Schwarz
ich
mit dem deutschen Streifen.
Ich weiß gar nicht, ob Rudolf himself da war. Aber genauso schnell, wie es dem BDR da drin gab, war der auch wieder weg.
Mhm. Also auf jeden Fall diese Jedermann- und Hobby-Geschichte wollen wir eben mit integrieren. In die Menschen, die eben, also in diese Klassen wollen wir alle integrieren, die Lizenz haben, Jedermann, Hobby.
Heißt, das spielt bei euch gar keine Rolle?
Es geht nur um Leistung. Es geht noch nicht um Alter, es geht nicht um die Lizenzklasse, es geht nur, also es werden erstmal als Jedermann-Rennen werden die alle ausgeschrieben, weil wir eben diese Klassen ja erstmal uns ausgedacht haben. Da kann ich ja nicht beim BDR, bei Radnet die Klasse reinschreiben, weil die gibt es ja gar nicht. Mhm. Deswegen haben wir es als Jedermann-Rennen ausgeschrieben. Da kann also jeder ohne und mit Lizenz mitfahren und eben richtet sich nicht nach, ich bin 40, bin 50, bin 60, sondern richtet sich nach der Leistungsklasse.
Und jetzt fangt ihr ja quasi bei Null an.
Wir fangen
jetzt
bei Null an.
Jetzt würde ich gerne eure Rennen fahren. Wie kann ich mich bei euch ein? Kann ich jetzt sagen, hey, ich bin der Geilste der Welt, ich habe Münster gewonnen, fahre Lightweights und Dogma, ich fahre hier in der
Schneller als Kwiatkowski.
Schneller als Kwiatkowski am Kampf zwischen Arta und Alcudia. In der Jahreswertung. Aber das lassen wir weg.
Das lassen wir weg. Jahreswertung Erster. Vor ihm sowieso.
Stimmt, aber Ganna war schneller.
In der kompletten Negroni.
Von Gebale, von Bale.
Die sind auch bei Schnee da lang gefahren dieses Jahr.
Nee, wir hatten leichte Differenz in der Gesamtkilometeranzahl. Aber das spielt alles keine Rolle. Ich bin nämlich auch schneller als Kwiatkowski.
Ja, und ich glaube insgesamt Achter war ich.
Ja.
Aber der Jahr ist egal. Wir driften wieder ab.
Aber wenn ich jetzt sage, ich bin hier Münstersieger,
ich bin der Geilste.
Podcast, bin der Geilste, ich fahre bei der Schnellsten mit.
Genau,
dann kann ich mich da anmelden. Also erste Anmeldung ist mein Gusto quasi.
Das allererste Rennen am 29.04. ist eben so gedacht, dass eben die schwächste und die zweitschwächste Klasse fahren zusammen und dann eben die beste und die zweitbeste Klasse fahren zusammen, sodass wir eben tatsächlich nur zwei Rennen erstmal haben.
Also vier Klassen insgesamt?
Es gibt dann noch die fünfte Klasse, die Pro-Kategorie.
Stimmt. Soll ich das mal ganz kurz vorlesen? Du hast es so schön zusammengefasst.
Ich habe es schön zusammengefasst.
Ja, also es gibt Kategorie 1, normal, zum Beispiel Hobby, Senioren 4 etc. Ob alte Haudegen oder junge, untalentierte und untrainierte Hobbybananen, diese Kategorie stellt den Einstieg dar.
Perfekt.
So, Kategorie 2. Fast soll es wahrscheinlich, ne?
Auf Englisch, ja.
Ja. Zum Beispiel Jedermann Senioren 3. Talentierte, aber untrainiert. Oder einigermaßen trainiert, aber untalentiert. Hier kann man zum Beispiel zusammen mit den schnellen Senioren 3 Spaß haben. Kategorie 3, zum Beispiel Jedermann, Amateure, Elite, Senioren 2. Viel Training, viel Talent führen zur Kategorie unnormal gut. Die heißt unnormal, die Kategorie, ne?
Da bist du einzusetzen.
Kategorie 4.
Nee, du bist Senior mittlerweile.
Jedermann, Elite, Amateur. Die Menschen nicht von dieser Welt, die nur darauf warten, einen Profivertrag zu unterschreiben.
Da sehe ich mich. Da sehe ich da, ganz toll.
So, und dann gibt es noch Kategorie Pro. Da sehe ich dich dann bald nach der Ernährungs...
Krümmeltee-Umstellung.
Ja, nach dem Krümmeltee. Professional, Kontinentalteam, also KT, Pro-Team, World-Team. Hier sind die Profis zu Hause.
Also auch nach oben ist frei.
Wir haben jetzt die Frauen noch vergessen, die gibt es natürlich auch noch.
Entschuldigung.
Kategorie Frauen.
Da muss ich... Warte,
das ist... Aber redaktionelle Schwierigkeiten hier.
Nee.
Aber da gibt es eben keine verschiedenen Kategorien, da gibt es tatsächlich nur eine Kategorie aufgrund des Mangels an vielen Frauen leider immer noch.
Aber das heißt, wenn die dir die Hütte einlaufen, dann wird natürlich Kategorie, je nachdem, wie groß die Rennen besetzt sind, natürlich dann auch aufgebaut, oder?
So ist es gedacht. Also natürlich sollen auch die Frauen eben von Hobby bis wohin auch immer in der Leistung eben nicht zusammenfahren und dann keinen Spaß haben, weil sie sich gegenseitig überrunden, sondern es soll eben nach Leistung eingeteilt werden. Aber es gibt einfach in Leipzig und Umgebung nicht wahnsinnig viele Frauen. Wir haben jetzt schon alle möglichen Frauenteams angeschrieben in Deutschland, eben diese Jedermann-Teams und eben auch Lizenzteams und hoffen, dass wir da ein Feld zusammenkriegen. Aber das wird eben schon schwer, ein Feld zusammenzukriegen.
Mhm.
Da glaube ich nicht, dass wir da vier Kategorien Frauen hinkriegen.
Also Mädels, meldet euch beim Erik und dann fahne hoch für die Frauen da.
Richtig. Es kommt ja mal mehr. Rund um Köln hat einen Frauenstartblock.
Ja.
Dieses Jahr, also die Nachfrage scheint da zu sein.
Die Mädels, also man sieht ja auch immer mehr Mädels auf dem Rad.
Auf jeden Fall. Ich wurde heute auf dem Weg nach Hause von der Arbeit abgehangen von einem.
Ja. Mädel.
Ich hab's auch im Keim hinterlassen da versucht. Also, nee, vor allem so eine Brücke hoch. Also es war echt ziemlich bitter.
Also genau dieser Jedermann-Startblock, wenn der eben tatsächlich als Frauenstartblock dafür gilt, dass die anderen Frauen nicht auch noch bei den Männern mitfahren, weil das gab es nämlich auch schon mal. Es gab einen Frauenstartblock in Leipzig, aber die Frauen durften auch, wenn sie vorne mitfahren wollten, bei den Männern mitfahren.
Ich glaube, so ist das. Ich habe es auch
nicht verstanden.
Ich glaube, so ist es auch. Also es gibt halt, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich, also ist ja jeder Mann komplett gemischt alles, Aber wenn jetzt manche Mädels sagen, ich habe keinen Bock, weil mir da irgendwelche Typen auf den Sack gehen, wenn ich starte und ich will erstmal in Ruhe rauskommen, dann kann man sich, glaube ich, für diesen Block entscheiden, wenn man sagt, ist mir doch real, wenn der drückt, drücke ich zurück, dann kann man auch damit fahren. Also ich glaube, das ist feel free.
Es wäre ja schöner, wenn die Frauen eben einen Startblock hätten, aus dem sie raus das Rennen gewinnen müssen oder können.
Also ihr eigenes Rennen, ja, ja. Aber das ist ja die Problematik dann der großen Starterzahl gesamt beim Jedermann, ob du dann die zeitlichen Kapazitäten hast, die Strecke da nochmal. Wäre ein eigenes Rennen, ne? Das ist immer die Sache, warum gibt es bei diesen ganzen Jedermann kein Lizenzrennen als Beispiel auch dabei oder so, auf der gleichen Strecke? Und da wird ja immer argumentiert, dass diese Absperrzeiten halt Kohle kosten, ne?
Da gibt es zum Beispiel Heiderad Cup oder auch Leipzig hat es schon gemacht, dass man eben einen Startblock quasi Lizenz macht, der halt vorne weg startet.
Hatte Münster doch früher auch.
Genau.
Aber gibt es auch nicht mehr.
Also das ist ja zeitlich schon jetzt nicht wahnsinniger großer Aufwand.
Ist ja super geil und spinn die Sache mal echt weiter, wenn du echt, also jetzt mal ganz weiter gesponnen, wenn du das wirklich altersklassenmäßig machen könntest oder so.
Ja, altersklassenmäßig wäre dann schon wieder scheiße oder kontraproduktiv. Da müsstest du, wie du es machst, leistungsklassenmäßig.
Oder so.
Ne? Weil Stimmt. Wie viele hast du, die 55, 60 sind und richtig treten können und wo manche 20-Jährigen nicht dranbleiben können.
Vollkommen, ja, richtig.
Also der Ansatz Leistungsklassen ist auf jeden Fall schon mal geiler.
Machen die Amis das auch mit Leistungsklassen komplett?
Die Amerikaner haben Leistungsklassen, haben dann in den Leistungsklassen natürlich noch die Alterswertungen. Ja. Das wollen wir auch beibehalten und wir werden jetzt eben in Rennen Kategorie 1 auch den besten Senioren, 50, was weiß ich, Fahrer.
Ab 40 auch, musst du den nehmen.
Ehren.
Dich also, auch.
Das wollen wir, das ist ja auch beliebt normalerweise, dass ich die Altersklasse gewinne. Das ist ja absolut beliebt und wollen wir auch so beibehalten. Aber eben das Rennen selber soll jetzt eben nicht nach Altersklassen eingeteilt werden, sondern eben der Lausitz Cup macht es ja auch immer ganz gut vor. Da werden auch die Leistungsklassen eben eingeteilt und eben auch die Frauen haben ein eigenes Rennen. Und das ist cool. Eben so ein bisschen auch das Vorbild. Und
ja, ich glaube, man fühlt sich dann schon wohler. Also ich meine, ich kenne es ja auch, wenn ich war jetzt Amateur, die niedrigste Klasse, und du fährst dann mit Elite. Ach, jetzt fällt mir auch wieder meine Frage von vorhin ein. Die frage ich jetzt, bevor ich es wieder vergesse. Wenn Elite vor uns startet, mit Vorgabe.
Andersrum.
Ihr startet vor Elite.
Wir starten vor Elite mit Vorgabe. So, und jetzt ballern wir wie die Bekloppten und fahren hinten auf die auf. Werden die dann rausgenommen?
Die fahren wahrscheinlich auf euch auf.
Also ja, aber theoretisch werden die dann rausgenommen. Das sagt mir mal einer.
Ihr startet mit Vorgabe in einem Kriterium und fahrt hinten drauf.
Genau, die fahren los und sagen, ach komm, wir sortieren uns erstmal in Ruhe und wir fahren einfach mal 3 Runden uns die Seele aus dem Leib und schaffen es tatsächlich bei den hinten reinzufahren.
Dann habt ihr eigentlich nur einen Rundengewinn. Also dann seid
werden
immer
die
noch
nicht rausgenommen? Rennen. Irgendwer sagte mir mal, dann müssen die raus.
Und du hast es nochmal versucht, ne?
Wir haben es mal versucht in
Refrat.
Also wenn jetzt natürlich 60 Amateure quasi auf 10 Elite-Amateure auffahren und die Kampfrichter sagen, wir kommen dann durcheinander, dann werden die vielleicht rausgenommen. Aber normalerweise schreiben die alles auf und da sagen die, der hat eine Runde mehr und der eine hat eine Runde weniger, dann kommt man normalerweise nicht durcheinander. Aber
ja. Da okay. Zum Thema, zu deinem
aber,
Rennen.
Aber nochmal, was ich zuerst sagen wollte. Ich merke das ja selber, wenn ich jetzt so ein Rennen fahre, wo sich das dann alles vermischt. Man fühlt sich ja schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unwohl, aber du hast halt deine Leistungsklasse und dann kommt halt eine Leistungsklasse drüber. Das heißt, du kannst das Rennen eigentlich nicht mehr aktiv gestalten, sondern fährst mit ums Überleben. Wenn du mit durchkommst, geil, dann rollst halt irgendwie mit denen ins Ziel.
Weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich mit dir fahre?
In der Regel platzt er ab.
Ja, ich kenne das. Ich kenne das Problem.
So, und
brauchst kein Rennen für.
Und für die Mädels ist das ja im Prinzip dann dasselbe in Grün, ne? Es ist ja schöner, dann unter sich zu fahren, als wenn alles gemischt ist. Genauso wie Junioren und Senioren oder, ne? Ist ja auch öfters mal, dass irgendwo eine U19 oder irgendwas mit beigepackt wird oder eine U17 oder.
Da wird es ja einigermaßen leistungstechnisch schon zusammengelegt, genau.
Ja, ja, aber trotzdem ist es ja wahrscheinlich schöner, wenn man unter sich fährt, weil das mag vielleicht leistungstechnisch oft passen, aber vom Fahrstil sind ja dann schon nochmal die jungen Wilden und die Älteren, die, die gerade Linie fahren, schon dabei, oder?
Genau. Aber das wollen wir eben komplett so machen, dass alle daran Spaß haben. Also die Leute sollen eben natürlich fahrtechnisch auch möglichst zusammenpassen. Das wird noch ein großer Punkt werden. Und wenn wir natürlich Hobbys haben, die gar nicht Kurve fahren können und dann eben Hobbys, die einigermaßen Kurve fahren können und dann sagen, was macht der hier im Feld, dann sind die ja schon von der Leistung her ähnlich, aber eben nicht vom Können her. Mhm. Das wird vielleicht schon noch ein kleines Problem, aber das gibt es ja auch heute. Also es gibt ja auch bei guten Leuten, die keine Kurve fahren können.
Bei mir zum Beispiel.
Also das wird eben auch noch ein Thema werden, wo wir eben uns angucken müssen, was machen wir in der untersten Kategorie, in der Einstiegskategorie mit den Leuten, die eben vielleicht gar nicht Kurve fahren können. Deswegen haben wir ja vor dem ersten Rennen auch schon eine Woche vorher am Freitag einen Cornering-Kurs, den wir bei Strava jetzt auch schon bewerben. Das heißt, wir sperren die Strecke schon ab, die Originalstrecke, und machen dort eben einen Kurs abends mit Nudelparty und ein bisschen Musik, dass die Leute eben schon mal, die sich vielleicht gar nicht zutrauen, eine Kurve zu fahren im Radrennen, dass die eben schon mal mit einer Gruppe oder eben erstmal einzeln diese Kurven fahren lernen. Auf der Originalstrecke.
Und wenn man wie so eine Art Qualifying macht?
Das gab es auch als Überlegung, dass man eben quasi Leute, die ganz blutig dazukommen, erstmal mit einer Gruppe fahren lässt. Irgendwie, dass man, aber das Qualifying ist ja dann auch schon gefährlich, müsste man dann alleine fahren.
Wie einzeln?
Oder? Ja, einzeln, dann weiß man aber nicht.
Dass du sagst, pass auf, du fährst eine Runde ein, gibst eine Runde Vollgas, alles was geht, und die Zeit wird gemessen. Und ich sag mal, der Kurven fahren kann, wird ja dann schon wesentlich schneller sein und ein bisschen mehr Druck hat.
Ah, eine Runde kannst du aber noch.
Mit der Kurve nicht.
Kannst du aber mit Dampf noch. Es wird dann, du merkst das nach 3-4 Runden, wenn du einfach viel mehr Leistung bringen musst, kann man ja auch machen. Ist auch nicht so Riesenarbeit. Also aber ich glaube, eine Runde, ich glaube, da sind die Nuancen zwischen Kurven fahren können und nicht.
Genau.
Die Kurven hat einfach weniger Leistung gebracht. Ich glaube nicht, dass der. Die Wahrscheinlichkeit, dass er schnell ist, ist gegeben, gar keine Frage. Aber ich glaube, das richtigen Krach macht es nach 3-4 Runden, wenn die Ermüdung einsetzt und du einfach als schlechter Kurvenfahrer, da spreche ich aus Erfahrung, jede Kurve so und so viel Watt mehr antreten musst, um dein Kadaver da nach vorne zu bringen, als den klugen, guten Kurvenfahrer, der einfach nicht bremst und da sauber durchfährt und eben nicht so beschleunigen muss.
Na, ich bin einer, der eben gut durch die Kurve kommt, aber danach keinen Antritt hat. Also ich habe das gegenteilige Problem. Und da gibt es eben Leute, die eben das ausgleichen mit Sprintfähigkeit nach der Kurve. Also genau. Schlechte Kurvenfahrer, die dann meistens eben dummerweise auch noch sehr gute Sprinter sind. Also wenn man hinter denen herfährt und hinter denen 5 Meter Loch hat, dann fahren die ran und ich nicht. Ich glaube, das kriegt man dadurch das Qualifying nicht raus. Aber auf jeden Fall gibt es Überlegungen, wie man das eben, wenn man es gar nicht einschätzen kann, eben die Leute eben irgendwie einordnet. Ja. Das werden wir schon hinkriegen.
Wie sieht euer Auf- und Abstiegsprozedere aus?
Man muss 3-mal unter die ersten 10 kommen, um aufzusteigen, oder einen Sieg.
Also ein bisschen an die alte Lizenzsachen angelegt. Da waren es, glaube ich, auch 3.
Da waren es, glaube ich, 5 unter die ersten 10 und eben auch ein Sieg, ging auch so. Und wir haben eben, weil viele Teams gefragt haben, was machen wir denn, wenn jetzt ein Teamfahrer aufsteigt durch Teamleistung?
Stimmt, da stand auch
und
was,
dann bleiben die anderen zurück in der anderen Klasse. Deswegen haben wir gesagt, wir probieren es mal, dass wir wirklich 3 Teammitglieder mitnehmen. Weil normalerweise ist ja jetzt das Team nicht so, dass einer gewinnt und die anderen 3 sind so schlecht, dass sie gar nicht mithalten können in der nächsten Klasse.
Gab es bei uns auch schon.
Also wenn eben das Team es schafft, zu 4 quasi einen zum Sieg zu bringen, dann steigen eben nur bei einem Sieg dürfen bis zu 3 Teammitglieder mit aufsteigen.
Bis zu heißt, das kann auch von Teamverwertung werden.
Also die geben das halt an. Also das Team kann natürlich sagen, nee, wir haben jetzt gar nicht die Fahrer oder ich war jetzt eh nur alleine und habe gar kein Team. Aber wenn jetzt eben sagt, Team Robusta aus Dresden, wir sind eben zu 4 angereist und sind mega stark und haben einen zum Sieg gebracht, aber die anderen steigen nicht mit auf.
Damit förderst du auch übelst das Teamfahren. Das ist echt geil.
Das ist ja beim Quidfahren überhaupt.
Team Robusta.
Genau.
Roman Kaden, ne?
Auch.
Ja.
Aus Chemnitz.
Ich dachte, der Lehrer auch.
Der wäre gern, aber wurde nicht eingekauft. Hat eigenes Team gegründet. Nee, ja, Rennteam im Team. Im Team in Team ist ja, ja mittlerweile.
Es hat er sich von Haberich abgeguckt. aber geil, das ist cool. Das ist wirklich eine gute. Habt ihr das selber überlegt oder ist das auch von den Amis?
Das ist teilweise abgeguckt, teilweise selber gemacht.
Also, oder bin ich
wir versuchen das Beste rauszuholen aus den alten ABC-Zeiten in Deutschland und eben aus dem amerikanischen System.
Geil. Das ist echt. Macht ihr denn auch, also die Amis leben ja von den ganzen Kids, dass da richtig drumrum Halligalli mit Musik und so weiter. Wird es das auch geben? Oder
das ist eben ganz wichtig, das ist ein ganz wichtiger
Helene
Punkt.
Einmal Helene Fischer und eine Frittenbude.
Das ist der ganz wichtige Punkt. Also Frittenbude ist ja schon was. Also wir wollen eben, wir haben eben mit dem Burger-Truck haben wir jetzt schon quasi einen mündlichen Vertrag gemacht, dass der bei jedem Rennen da ist, dass wir eben dort immer was Nettes zu essen haben, auf jeden Fall immer Musik und eben für die Fahrer noch Pasta-Party und eben wirklich Programm für die Fahrer und für die Fahrerinnen und für die Zuschauer und Zuschauerinnen, dass die eben dort bespaßt werden und die, dass eben das Rahmenprogramm passt. Also das ist uns ganz wichtig, da haben auch schon einige gesagt, und das ist da viel wichtiger, das Radrennen, der sportliche Wert ist wichtig, aber ich glaube, der sportliche Wert kommt ja erst recht durch das Rahmenprogramm. Weil wenn eben das Rennen richtig gut ist, dann kommen die Leute auch von weit weg und die sind eben insgesamt dann viel besser, als wenn immer nur 10 Leute da fahren, weil es eben kein schönes Rennen ist und ich wohne da in der Nähe.
Glaubst du auch, dass das ist wie bei den die Amis haben eine Strecke und die Teams haben noch ihre eigenen Zelte da mal aufgestellt und so.
Genau,
so was wollt ihr auch haben?
Das haben wir auf jeden Fall, wollen wir das auf den Lageplan mit draufschreiben, geil, wo sich die Teams hinstellen können, wenn sie halt irgendwelche Zelte haben. Manche Teams haben das ja tatsächlich, dass sie eben mit ihrem Karawan kommen und eben ihr Zelt daneben stellen.
Das ist geil. Es gibt so viele YouTube-Videos von so Ami-Crit-Serien, genau, und
die
so.
Sind direkt an der Strecke.
Die sich dann auf der Rolle warm fahren.
Direkt an alles, der Strecke. Ja. Das heißt, die gucken schon beim Rennen vorher zu und fahren, genau, sich warm und gucken auf die Strecke.
Das ist also wirklich, also die Amis haben, also es sieht schon ziemlich...
Ein Event.
Das ist ein Event. Schon ziemlich geil. Also gibt da so einen Holländer, wie heißt der? Ich glaube, Jasper Werkühl oder ich weiß nicht, wie das ausspricht, der ist irgendwie Pilot und der ist, in der Vergangenheit war der irgendwie Fahrer, dass er Pilot war, relativ oft in Amiland gewesen. Und dann hat er es erstmal so gelegt in seinem Job, dass der da Rennen gefahren ist. Und dann hat er da so ein ganz, das ist ein paar Jahre her, hat sich dabei gefilmt und so und drumherum. Und das ist schon ziemlich, also das Ganze, das sieht schon geil aus da. Da gibt es auch richtige so Freitag, Samstag, Sonntag Rennserien und so. Und da ist er auch nur für so ein Wochenendding da hingeflogen, war aber komplett übermüdet wegen Jetlag und so. Und dann am nächsten Tag zurück und dann war er in Holland, ist ein Holland-Rennen gefahren. Also schon ziemlich geil.
Ja, die fahren ja sogar 8 Rennen am Stück. Also die meisten dieser Rennserien,
oder sowas, ne?
Da gibt es glaube ich 10 oder 11 oder 12 Punkte, wo das, also nee, ganz viele Punkte, wo eben diese 8 Tage immer am Stück gefahren werden. Man muss nicht jeden Tag mitfahren. Es gibt aber trotzdem eine Gesamtwertung. Natürlich dann eben eher für die Leute, die alle mitgefahren sind, aber das gibt eben in Alabama dann eben 8 Tage, dann eben in LA 8 Tage, das wechselt dann immer alle paar Wochen und da kann man eben, geil, ganz viele deutsche Teams machen das ja ständig, dass sie eben dorthin fliegen und diese 8 Tage mitnehmen in irgendeiner Stadt. Also man bleibt ja in dieser einen Stadt und fährt diese 8 Tage Radrennen. Und da ist eben diese Strecke komplett abgesperrt, 8 Tage, und da ist eben diese Festmeile aufgebaut. Das ist natürlich mega, aber das können wir nur im Kleinen darstellen.
Ja, ja, klar. Nächstes Jahr mal ein bisschen groß. Aber nein, das, du musst ja irgendwo anfangen.
Ja, also. ja, das hört sich auf jeden Fall
an. Wie viele Rennen gibt's?
Das sind jetzt erstmal 7 Rennen dieses Jahr angemeldet.
Das ist ja erstmal schon geil.
Und aus diesen 7 Rennen wird eben mit einem Streichergebnis dann quasi der Sieger der jeweiligen einzelnen Klasse und die Siegerin der einen weiblichen Klasse quasi gekürt. Und dann gibt's als Hauptpreis jetzt ganz frisch, heute gerade noch telefoniert von Rose, ein Rad für den Sieger der besten Kategorie Männer und ein Rad für die Siegerin der
Frauen. Wow, richtig einen raus hier.
Das ist nicht schlecht, ja.
Aber wenn das die unteren Klassen, in Anführungszeichen, kann es denn da einen Gesamtsieger geben? Wenn
da gibt es Gesamtsieger.
Aber wenn doch der, wenn ich das erste, ne, mit meinem Riesentalent in der kleinsten Klasse das erste Rennen gewinne, bin ich doch das nächste Rennen schon in der nächsten Klasse.
Genau.
Dann kann ich ja gar nicht mehr die kleinste Klasse gewinnen.
Die kann man nicht mehr gewinnen, aber wie gesagt, diesen Hauptpreis gibt es auch nur in der höchsten Klasse.
Ja, aber du meinst gerade eben, also für die anderen kann es ja keine Gesamtwertung geben, oder?
Also es,
oder wird es schwieriger?
Das ist tatsächlich gar nicht so einfach, aber es gibt auf jeden Fall eben eine Wertung.
Also eine gesamte,
eben,
ja klar.
Also die Gesamtwertung ist natürlich so, dass ich in den Zwischenrennen ständig aufsteige, aber es gibt ja eine Wertung permanent, wo natürlich immer der Erste dann fehlt, wenn er aufgestiegen ist, aber es gibt ja am Schluss dann auch eine Gesamtwertung der Kategorie 1 und 2 und 3 und 4.
Ah, okay.
Und es bekommt dann nur der KT-Profi dieses Rad?
Nein.
Die Kategorie oder Kategorie 4?
Die Kategorie 4. Pro ist da raus bei dem Rad.
Ah, okay.
Die fahren ja eher ihre Teamräder. Das geht
Pro
wirklich
heißt, die müssen auch die müssen eine Pro-Lizenz haben.
Die müssen mindestens eine KT-Lizenz haben. Das ist unser Anspruch, dass wir dort
da
eben
so... Da kann sich nicht der Münstersieger von der 60 Kilometer mit seinem Dogma hinstellen und sagen, so Jungs, jetzt wird rasiert,
das ich ist bin halt 40. Das Problem ist halt, dass wir die wahrscheinlich gar nicht gemeinsam fahren lassen können. Da gibt es einfach tatsächlich auch Regelungen. Also es darf halt kein Nicht-Lizenzierter mit einem KT-Profi zusammenfahren.
Nee, echt krass,
da gibt es eben Probleme in der Ausschreibung sozusagen. Und das versuchen wir aus dem Weg zu gehen, indem wir Pro komplett als eigene Kategorie machen.
Und das ist dann aber ein sozusagen Lizenzrennen dann?
Das sind dann natürlich reine Lizenzfahrer. Wir haben es trotzdem als Jedermann angemeldet, weil wir eben diese Rennserie einfach als Jedermann anmelden. Und da müssen wir vielleicht auch ein bisschen rumspielen, dass wir vielleicht dann doch die höchste Kategorie der Jedermänner quasi mit den Pros zusammenfahren lassen können. Aber da gibt es einfach noch Fragen, die man lösen muss, ob man die zusammenfahren, ob die KT-Fahrer überhaupt mit den Jedermännern zusammenfahren wollen, die keine Lizenz haben, aus versicherungstechnischen Gründen, weil ich muss ja noch meinen Profivertrag erfüllen.
Ja, okay.
Das ist einfach noch nicht so richtig geklärt. Deswegen haben wir das erstmal als Extra-Kategorie ausgeschrieben und müssen natürlich gucken und ausprobieren, ob das kompatibel ist mit der Kategorie 4 der höchsten normalen Klasse.
Gilt ja auch ein bisschen im ersten Jahr wahrscheinlich Erfahrung sammeln, ne?
Das ist absolut erstmal ein Schuss ins Blaue. Also wir müssen das komplett ausprobieren, wie das ankommt, ob die Regelungen funktionieren. Das wird wahrscheinlich, natürlich fällt es einem erst auf die Füße, wenn dann was nicht funktioniert. Und dann muss man es anpassen.
Aber ja, man muss mit lernen. Was sagt eigentlich der BDR dazu? Geil oder?
Ist das, glaube ich, egal, weil sie geil ist, oder? Redet nicht mit euch.
Wir haben es eben bei Ratten nur als Jedermannrennen ausgeschrieben mit einzelnen Kategoriebezeichnungen in der Bemerkungsspalte. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der BDR das nicht genau nachgelesen hat und das auch den gar nicht interessiert, weil.
Kriegt Rudolf auch gar nicht.
Wir entscheiden ja quasi individuell als Veranstalter mit den Fahrern zusammen, wer fährt wo. Und da ist ja dem BDR egal, ob wir 8 Jedermannrennen machen oder 3. Hauptsache, wir machen es als nicht als wildes Rennen, sondern melden es eben an und als offizielle Veranstaltung. Das war uns halt wichtig, dass die Lizenzer eben brauchen ja diese offiziellen Rennen, die angemeldet sind. Sonst ist es ja immer schwierig, dann kann ich ja gesperrt werden, wenn ich bei dem wilden Rennen mitmache. Da könnte ich ja alle Klassen zusammenfahren lassen bei dem wilden Rennen, was ich nicht beim BDR anmelde.
Echt?
Aber das will ich natürlich nicht. Also
was heißt wildes Rennen?
Ein wildes Rennen ist einfach ein Radrennen. Ich schreibe ein Radrennen aus und melde es nicht bei Rattend an. Also ich muss ja eben ein Radrennen in Deutschland muss über den BDR angemeldet werden, wie ein Schwimmwettkampf eben über den Schwimmverband angemeldet werden muss. Und wenn das, gibt es ja ganz, ganz viele so kleinere Radrennen oder eben, was weiß ich, Radkampf, irgendwas mit, wo ich durch Reifen durchrennen muss, um ein Rad, ja. Also was eben gar nicht angemeldet ist. Und wenn ich da als Lizenzsportler mitmache, kann ich gesperrt werden, weil der Verband sagt, dieses Rennen wollen wir nicht, ihr müsst es anmelden. Und wenn ihr dann trotzdem mitmacht, dann seid ihr gesperrt.
Mhm. Am Ende ist es doch wieder gut preußisch organisiert.
So, jetzt habe ich auf jeden Fall noch ein paar Fragen zur Organisation. Streckensperrung, meldet man das bei der Stadt an oder wo geht man zum Amt und sagt, hier Leute, ich wollte mal hier die Innenstadt
dicht machen?
Geht das klar oder kommt an dem Tag die Müllabfuhr?
Also man geht eben zu der Stadt oder der Kommune oder eben zu dem Landkreis, wenn man es tatsächlich nur auf dem Land macht, das Radrennen und schreibt eben in den Antrag auch die Straßenzüge rein.
Ja.
Die runden Richtung ist da egal, nur die Straßenzüge sind wichtig, die dann eben vollgesperrt sind. Das ist eben
für Notarzt etc., dass die vorher Bescheid wissen.
Notarzt und Co. muss immer durchgehen. Und Feuerwehr und Polizei und sowas, dann wird einfach das Rennen unterbrochen.
Ja, weil jetzt, ich habe damals meinen Polterabend mitten auf der Straße gefeiert. Polterabend, sagt ihr was? Ja, ne? Kennt ihr im Osten auch?
Nee, haben wir auch gefeiert. Ja.
Bitte?
Haben wir auch gefeiert.
Ja, und da kommen ja dann hier die Kollegen, Bauern, was weiß ich was, mit den ganzen Hängern und kippen dir die
Keramik.
Ganze... Bitte?
Mit der Keramik.
Genau, und kippen dir den ganzen Krempel auf die Straße. Und dann ist ja kein Durchkommen mehr da, wenn jetzt irgendwas ist. Und die sagten halt, eine Straßensperrung ist notwendig. Da stand auch der Klowagen halt mitten auf der Straße. Dass alle Rettungsdienste kriegen dann halt Bescheid, diese Straße ist gesperrt. Und die wissen dann schon automatisch, wenn sie da durch müssen, wie sie das umfahren können. Und das ist ja dann wahrscheinlich in dem Fall auch der Fall, weil ich meine, gut, du sagst, für Rettungskräfte muss es frei sein, aber wenn jetzt gerade ein Radrennen im Gange ist und da steht ein Notarztwagen, hält man dann das Rennen an und sagt, stopp, muss gerade durchgelassen werden, oder?
Also müssen wir, weil es gibt ja auch, auf der Strecke gibt es ja auch Anwohner, wenn da jetzt jemand einen Notfall hat auf der Strecke, dann müssen wir den ja, da kann ja nicht sagen, du musst andersrum ranfahren, weil es geht ja nur über diese Strecke.
Ja.
Wenn ich eben direkt in der Strecke wohne, dann muss ja die Polizei, der Notarztwagen, die Feuerwehr dorthin, wenn es brennt.
Ja.
Und das ist auch immer mit uns als Veranstalter abgeklärt, dass wir natürlich dann eben die Ordner, die an den einzelnen Einlässen stehen, wenn da ein Notarzt oder was auch immer kommt, dann wird der durchgelassen. Das Rennen wird an der Stelle dort eben abgewunken, dass die nicht mit reinfahren.
Und was kostet der Spaß? Also wir haben eben schon mal mit den Schildern gehört, aber jetzt so rein die Streckensperrung.
Also eine kleine Strecke in einer nicht wahnsinnig komplizierten Umgebung kostet locker 1.500 bis 2.000 Euro. Das ist so der günstigste Preis.
Für einen Tag?
Na, für die paar Stunden, also das ist meistens egal, ob eine Stunde oder einen Tag, das ist ja eben trotzdem alles hinzustellen. Das heißt, die Firma muss das alles anbringen, muss es vorher auf einen Verkehrszeichenplan zeichnen, was alles irgendwo hingestellt werden muss, dann wird das hingestellt und wieder abgeholt. Und das kostet eben 1.500 bis 2.000 Euro mindestens, wahrscheinlich sogar noch viel mehr. Kommt eben darauf an, auf die Stadt, auf wie viele Einbündungen es gibt oder eben wie viele Umleitungen ausgeschrieben werden. Dann gibt es ein Radrennen bei Leipzig-Grimma, Muldentalpreis. Das ist sogar mal früher ein Radklassiker vom BDR gewesen.
War Grimma nicht mal Deutsche Meisterschaft?
Da auf dieser Strecke war auch mal die Deutsche Meisterschaft 2012. Mhm. Und die haben eben mittlerweile fast 10.000 Euro Absperrkosten für diese relativ kleine Runde. Und das ist einfach, da geht das Sponsoringgeld einfach für die Absperrung drauf.
Da musst du viel Bratwürste verkaufen.
Und lass es mal regnen. Dann ist nichts Bratwurst verkaufen und Bier trinken.
Und Zuschauer.
Ja, ja.
Also über die Startgelder und über die Einnahmen dort vor Ort kann man es ja gar nicht mehr stemmen. Da muss man einen Sponsor finden, der die Absperrung bezahlt. Was natürlich eigentlich wahnwitzig ist, weil ich brauche doch keinen Sponsor, um die Absperrung zu bezahlen. Ich brauche einen Sponsor, um das Rennen schön zu machen und nicht, um da zwei Barken hinzustellen.
Krass, früher bist du Rennen gefahren, um Preisgeld zu gewinnen und heute finanzierst du mit den höheren Startgeldern, klar, Lizenz hast du gesagt, 15 Euro begrenzt, finanzierst du, dass du Rennen fahren darfst.
Bei jedermann sind diese hohen Kosten, ja, absolut. Also ich bin ja da involviert, auch bei einigen anderen Planern, die müssen eben 80, 90 Euro verlangen, um eben diese Absperrkosten schon allein zu tragen. Weil man sich natürlich als Jedermann-Fahrer ärgert, warum kostet das so viel? Aber ich fahre natürlich eine richtig geile Strecke, irgendwie 100 Kilometer durch die Eifel, was weiß ich.
Eine 100-Kilometer-Runde quasi, ne?
Genau, das ist für einen Verein gar nicht mehr zu stemmen. Mit 15 Euro Stadtgebühren kann ich diese Absperrung gar nicht bezahlen.
Denk mal, was Hamburg kostet oder so, ne? Die ganze Stadt ist ja gesperrt. Oder Köln, wobei man Köln meines Erachtens Königsforst starten lassen könnte und den ganzen Quatsch durch Köln sparen, weil es ist einfach hässlich. Also die Stadt ist schön, aber
dann macht keinen Sinn. Habe ich die Strecke gesperrt, dann brauche ich doch bestimmt einen Krankenwagen und einen Ersthelfer, oder? Wenn ich
genau, also wir nehmen meistens das Deutsche Rote Kreuz, weil die eben über Ehrenamtler das abdecken können. Das heißt, es kostet deutlich weniger, als wenn ich dort eben hauptamtliche Sanitäter und Sanitäterinnen einstelle oder bestelle.
Was kostet das?
Dann kostet das für 3, 4, 5 Stunden kostet das 200, 300 Euro, kosten zwei Sanitäterinnen mit einem Krankenwagen.
Dann brauche ich ja bestimmt eine Zeitnahme.
Zeitnahme ist nicht unbedingt Pflicht. Also wenn ich jetzt nur bei Radnet ausschreibe und ein Lizenzrennen mache, dann brauche ich Kampfrichter, die kosten natürlich Geld. Aber die Kampfrichter brauchen rein theoretisch keine Zeitnahme, keine Transpondernummern.
Aber ihr komisches Büsschen, mit dem die kommen, oder?
Die brauchen
oder
halt,
bringen die das mit? Nee.
Manche haben ja sogar nur einen Anhänger, wo die sich draufsetzen.
Ja, meine ich ja genau, dieses Ding.
Genau, also das macht der Veranstalter. Wir machen auf jeden Fall mit Zeitnahme, ist auch so ausgeschrieben und die Anmeldung geht immer über diese Zeitnahmefirma. Und da,
Mika-Timing?
Nee, das ist bei uns ZPN-Timing. Aber das ist auch eben schon mal so gehört, ähnlich. Ja. ZPN-Timing macht auch Meiningen, euer Lieblingsrennen.
Ja. Geilingen.
Meiningen-Geilingen macht ZPN-Timing. Und das ist eben einer, der sich da eben die letzten Jahre sich gedacht hat, Mensch, da aus dieser Not quasi, dass die Leute sich dort vor Ort anmelden müssen, dort Geld zahlen müssen mit Nachmeldegebühr und was weiß ich, hat er eben sich gedacht, Mensch, ich mache diese Kampfrichtertechnik dort vor Ort und die Anmeldeportale und den Ergebnisdienst. Für natürlich nicht wenig Geld, aber das ist halt einfach für den Veranstalter planbar. Ich weiß, wie viel Geld kommt rein.
Und komplett stressfrei, weil du mit dem ganzen Orga nichts zu tun hast.
Ich kriege zwei Tage später die Überweisung von ZPN-Timing als Veranstalter und dann habe ich gar kein Problem.
Was kostet das für ein Rennen?
Eine Hausnummer.
Darfst du nicht verraten?
Das ist auf jeden Fall vierstellig.
Also ich wollte nur mal summieren, dass man mal sieht, was man nachher.
Er verdient damit jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld, er macht es ja nebenberuflich, aber es ist halt einfach viel Technik, die sehr teuer ist und eben die
Internetseite. Klar, muss man wieder reinholen. Also genau. Was soll ich mal aufschreiben über den Daumen? Darfst du nicht sagen, wenn ich sagen willst, dann.
Also 1.200, 1.300 kostet es mindestens. Okay. Kommt eben auf die Veranstaltung an.
Mehr macht man hier. Dann Lautsprecher. Brauchst du ja auch, oder? Willst du ein bisschen Musik machen?
Genau, also meistens hat man eben als Verein ja die Möglichkeit eben, über Leute, die man kennt, einer hat schon seit 1000 Jahren eine riesen Anlage zu Hause, die bringt er mit und oder der Sprecher selber hat eben so eine Anlage und ist eben auch noch
ein bisschen. Die muss auch noch bezahlen, die Sprecher, ne?
Genau.
Was kann man sagen so für Musik, Sprecher?
Also wenn das jetzt ein radsportaffiner, ehemaliger Radsportler ist, mit Anlage 200 Euro, wenn das ein richtiger Moderator ist, dann kostet der mal schnell 800, 900 Euro.
Nehmen wir mal 600.
Was kostet die GEMA?
GEMA kostet als Verein, wenn ich mich jetzt nicht völlig in die Nesseln setze, aber kostet für einen Verein nichts, weil ich das über die Versicherung und über die über die Mitgliedsgebühren zahle.
Also kann ich atemlos von Helene Fischer ein
Repeat One den ganzen Tag spielen? Wenn das nicht der Hauptakt ist, die Musik ist nur Beiwerk sozusagen, okay, so ist die Regelung, dass das eben jetzt nicht, also es gibt zum Beispiel Radrennen, wo jetzt eben das Radrennen vorbei und danach Musik, dann muss ich wieder GEMA bezahlen.
Weil es dann die Party ist.
Weißt du, was das dann kostet?
Wird es dann teurer irgendwie?
Also wir hatten einmal GEMA beantragt, obwohl es gar nicht nötig war, haben wir dann im Nachhinein rausgefunden, das war nicht wahnsinnig teuer, das waren vielleicht 120 Euro für die Veranstaltung. Oh ja. Aber die spart man sich eben eigentlich, ja, weil man als Verein das gar nicht machen muss, wenn es nur musikalisches Beiwerk ist.
Wenn man mal Hotel Tropicana von Vanessa, um mal wen anders zu nennen als Helene.
Wer?
Vanessa Mai. So, Schiedsrichter braucht ihr auch?
Ist das die Schwiegertochter von Andrea Berg?
Absolut korrekt.
Siehst du mal, ich alles weiß. Schiedsrichter. Kommen wir zum Thema zurück.
Also Schiedsrichter braucht man auf jeden Fall bei einem Lizenzrennen. Dann müssen eben 4, 5 Leute, einer bedient die Glocke, einer schreibt mit, einer sagt das die ganze Zeit an.
Einer bedient die Glocke. Das ist mein Job. Ich will Schiedsrichter werden.
Genau, aber wir haben eben bei diesem Jedermann, was wir ausgeschrieben haben, die Möglichkeit eben wirklich nur die Zeitnahme zu nehmen. Das ist also nicht vorgeschrieben, dass ich da einen Kampfrichter hinsetze. Das heißt, da ist eine Person in diesem Wagen, in dieser Zeitnahme und kann da eben den Kamerafilm vor und zurückspulen und eben auch mal hat die Möglichkeit, wenn eine Startnummer irgendwie abgegangen ist oder was weiß ich, das auch händisch wieder einzutragen.
Bedient den Laptop da quasi.
Bedient er den Laptop und hat eben am Schluss das Endergebnis. Das heißt, wir haben keinen klassischen Kampfrichter.
Und was macht ihr, wenn es eine kritische Situation gibt? Wenn sich da auf der Ziellinie, sag ich mal, in die Haare gekommen wird, wenn sich mal in die Bremse gepackt wird, so Sachen, die man nicht sehen möchte und man muss da eine Entscheidung herbringen, die ein Computer nicht treffen kann.
Also wenn es die Kamera nicht aufgezeichnet hat, haben wir tatsächlich nur die Möglichkeit, die Fahrer danach zu fragen.
Okay. Also nee, aber wer entscheidet dann? Bist du das dann als Chef?
Der Veranstalter entscheidet, ja.
Okay, aber habt ihr dann irgendwie ein Gremium, die sagen, so eine Art...
Also wir haben das noch nicht besprochen, dass wir hoffentlich natürlich eben solche Entscheidungen gar nicht treffen müssen. Aber
auf jeden Fall, genau.
Der Kampfrichter fehlt in dem Moment und wir haben wirklich nur den Wagen mit der Kameratechnik und wenn das nicht aufklärbar ist, dann müssen wir die Sportler entscheiden.
Okay. Und dieser Mensch, der da drin sitzt, kostet ja auch Geld oder ist der von euch?
Nee, das ist mit integrierten
der Kosten. Das ist integriert, okay. Versicherung, müsst ihr da eine Versicherung abschließen?
120 Euro pro Veranstaltung, Haftpflicht.
Sagt der Versicherungsexperte.
Würde ich jetzt mal aus dem Bauch raus sagen.
Also als Sportverein, als Radsportverein haben wir eben immer eine Versicherung
dann hast du
automatisch.
Nämlich, dann, genau, dann hast du nämlich bis zu 5 vereinstypische Veranstaltungen im Jahr mitversichert, wenn du einen guten Tarif hast.
Genau, wir müssen bei der Stadt eben einreichen, eine Veranstalterversicherung für dieses Rennen, dass die Versicherung eben sagt, an dem und dem Datum, in dem der Straße ist, dieses Rennen und das sichern wir ab. Das müssen wir vorher abklären.
Da kriegen wir ein Schreiben. Und eine Bestätigung, wann ist das? Morgen! Alter, was? Um 17 Uhr? Was soll ich machen? Soll ich die Schreibmaschine rausholen?
Und diese Versicherungsbestätigung schicken wir dann eben der Stadt für die Genehmigung der Straßensperrung und dann ist das normalerweise alles abgedeckt.
Ja, das ist müsst ihr euch noch, also Parkplätze, diese Fläche, wo die Zelte auf, müsst ihr dafür auch bezahlen? Kostet das auch noch oder ist das mit in der Straßensperrung mit drin?
Also das ist ja normalerweise, wenn das jetzt ein Viereck, was abgesperrt ist, sind ja alle Parkflächen innen drin sowieso abgesperrt.
Ja.
Natürlich ist es natürlich schwierig, wenn irgendwelche Teams dann zwischendurch fahren wollen, dann müssen sie halt während der Pause fahren. Aber wenn das innerhalb der abgesperrten Strecke ist, dann ist das alles mitgesperrt. Ich darf ja ohnehin dort nicht parken, haben Parkverbotsschilder ein paar Tage vorher. Und das ist dann alles unsere Veranstaltungsfläche.
Habe ich noch einen Punkt vergessen, was man braucht für ein Rennen?
Ein Ordner?
Ein Ordner, zum Beispiel, wenn es also im Grundkreis, dann gibt es ja wahrscheinlich immer diese Übergänge, wo Leute vom Innencircle nach außen wollen und so, dann stehen da immer zwei Leute mit so einem Fähnchen und so, die machen das wahrscheinlich, entweder sind es Vereinsmitglieder,
genau,
die tolle Aufgabe haben oder halt Leute, die es auch nicht umsonst machen wahrscheinlich, ne?
Also am allerbesten ist es immer, wenn wir die Feuerwehr im Ort gewinnen können dafür, dann spenden wir dem Feuerwehrverein so und so viel Geld.
Mhm.
Also natürlich nicht viel, aber halt so, dass die sagen, oder eben in Naturalien und dann stellen die sich zu 5 zu 6 insgesamt an 3, 4 Stellen.
Ach cool.
Und eben ist auch eine ganz andere Wirkung, wenn da eben die Feuerwehr steht in Feuerwehrmontur, als wenn da eben ein älterer Herr mit einer roten Flagge steht und sagt, du darfst hier nicht durchfahren. Der
Bahnbeste aus dem Auto an. Ist ja meistens so.
Genau, also die Feuerwehr hat eben auch vor Ort ja auch, die Leute kennen sich ja dann auch meistens, dann kann der sagen, du darfst jetzt heute hier nicht durchfahren und dann wissen die, okay, die Feuerwehr steht hier, ich kann jetzt nicht reinfahren. Und wenn ich jetzt irgendeinen dahinstelle, der das vielleicht noch nie gemacht hat, dann ist es einfach schwierig und gefährlich. Deswegen hoffen wir meistens und es klappt auch meistens, dass die Feuerwehr das mitmacht.
Das muss ich mit Matthias machen. Matthias macht das alles mit Polizisten, weil der irgendwie in der Polizeischule arbeitet.
Das ist natürlich...
Die Hundertschaft kommt dann.
Ich kann sagen, da hast du aber egal, wo was ist.
Also Meining steht ja an jedem Feldweg, steht ja da ein Sixpack.
Ja.
Und da passiert gar nichts.
Genau. Das ist krass,
ja. Habe ich irgendwas vergessen, was man noch fürs Radrennen braucht?
Pokale.
Genau.
Gut, also, deutsch alte Pokale aus dem Sportwarenhandel um die Ecke, also, der auch die Trikots für Fußballvereine macht.
Pokale, Sport, Urkunden Müller. Und Schleifen, und das haben wir natürlich alles nicht.
Siegerkränze.
Weil das einfach nicht mehr gewollt ist. Also die Leute wollen eben nicht die 28. Urkunde mit nach Hause nehmen, weil es gewinnen ja eh meistens dieselben. Und die bringen dann eben nicht 10 Urkunden. Also Blumen machen wir auf jeden Fall, weil das ist beliebt, das kann man mit nach Hause nehmen. Mhm. Aber Pokale ist unserer Ansicht nach, vielleicht liegen wir auch völlig falsch, aber eben nicht mehr modern. Nee, also keine Pokale, richtig. Keine Kränze. Es gibt
so
ein einfach.
Siegerkranz. Ich habe mal von der Münster so einen Siegerkranz.
Boah. So ein Lorbeerkranz am Kopf.
Also wir haben ein Führungstrikot.
Wenn du den Kopf den umhängst.
Das Führungstrikot wird hoffentlich eben Ansporn genug sein, dass ich eben in meiner Klasse führe. Kategorie 1, 2, 3, 4, 5. Und dieses Siegertrikot gibt es auch jedes Mal nach dem Radrennen als Verleihung natürlich auf der Bühne.
Aber wird angezogen. Welche Farbe?
Das sieht dann so ähnlich aus wie das Logo. Einfach ein schwarzes Trikot mit so einer Farbexplosion drauf.
Aber nochmal zu den, jetzt mit dem Siegertrikot und Führen. Jetzt bin ich in der kleinsten Klasse und fahre da ganz gut mit, denke, ich könnte gewinnen. Hast du, also mein Fuchs, der ich bin, wenn ich merke, in der Klasse drüber, da fährt der Dogma Jupp mit, der haut mir da links und rechts um die Ohren, da will ich gar nicht aufsteigen. Taktisch würde es ja reichen, wenn ich jedes Rennen irgendeinen anderen gewinnen lasse. Ich werde immer Zweiter, dann gewinne ich ja die unterste Klasse, krieg mein Siegertrikot, bin der Held der Stunde. Aber richtig ist es doch irgendwie nicht, oder?
Also wir wollen es halt so regeln, dass wir die Preise halt erhöhen, also halt umso mehr Sachpreise, umso bessere Sachpreise also in der höchsten Kategorie. Also der Ansporn soll einfach hoch sein, aufsteigen zu wollen.
Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, wenn ich null, also in der niedrigsten Start, dass ich die dritte Kategorie irgendwo gewinne in einem Jahr mit Entwicklung, also das ist ja un... Also ich habe meine Sorge ist ein bisschen meine Befürchtung ist dieses, was früher im Lizenzbereich mit jedermann gab,
dass die
in der Kreisliga C, nee, wie heißt das, in der
C-Klasse
im Sprint alle bremsen, weil sie nicht aufsteigen wollen, weil sie nicht weiter hochfahren wollen, beziehungsweise weiter jedermann fahren wollen.
Aber dann ist es ja tatsächlich trotzdem für die, die eben aufsteigen wollen und die anderen, die bremsen, dann steigen halt die anderen auf, die es wollen, und die nicht
stimmt
aufsteigen
auch.
Wollen,
ja,
dann
gut, stimmt, das ist eigentlich auch recht.
Müssen sie halt ihre Bremsen betätigen.
Was hast du denn? Okay, dann ist nicht so die...
So, dann habe ich ausgerechnet, summa summarum sind das dann rund 4.200 Euro
pro Rennen.
Pro Rennen.
Noch keinen Cent verdient.
Noch kein Cent. Und ja, da hofft man wirklich auf Sponsoren.
Und gutes
auf
Wetter.
Publikum, gutes Wetter, viele Anmeldungen.
Genau, die Anmeldungen haben wir jetzt noch relativ günstig gehalten mit 22 Euro, soweit ich mich noch erinnern kann. Pro Rennen, pro Austragung.
Ja, klar.
Da haben auch schon andere gesagt, 35 Euro musst du mindestens verlangen, aber da kommt vielleicht dann auch keiner mehr. Man muss es halt einfach so machen, dass es bezahlbar ist, aber wir müssen auf die Kosten kommen. Also
auf
die Sponsoren,
Fall.
Also ich kann ja nicht immer als Fahrer fordern, du musst dir einen Sponsor suchen dafür, dass ich hier so günstig wie möglich Rad fahren kann. Eigentlich müsste es ja genau andersrum sein. Ich muss eigentlich das bezahlen, was es kostet, was ich dort an Leistung kriege.
Ja,
und wenn wir
ja.
eben da einen Moderator, einen DJ und einen Foodtruck haben, dann zahle ich eben ein bisschen mehr, aber ich denke auch, dass wir das wert sind.
Ja, ja gut, das ist natürlich die Krux, wenn du nach Holland, Belgien gehst oder so, da bist du als Fahrradfahrer quasi der Zirkusclown, weil es halt ganz viele Leute interessiert, die es sehen wollen, die dann da Geld an der Bierbude und so weiter lassen. Da kostet Startgebühren quasi nichts, weil die Veranstalter diese böse Zirkusclown also nicht durch die Manege haben wollen. Hier ist es umgekehrt, die sich die Sportaktivität wollen, haben also das Publikum gezahlt. Noch nicht. Wir hoffen ja, dass sich das irgendwie alles hier ändert. Aber da ist genau die Grenze. Und hier musst du halt dafür zahlen, dass du es da machst. Und in Holland ist es, oder Belgien ist es ja eher, dass du ja einen ganz kleinen Obolus zahlst irgendwie und ja, ganz andere Akzeptanz an Zuschauern hast.
Wir wollen dieses Jahr eben den Kreis immer enger schnallen um die Leipziger Innenstadt herum. Weil wir wollen auch, das letzte Rennen ist jetzt noch nicht ganz durch, aber die Karl-Liebknecht-Straße in Leipzig ist eine sehr, sehr beliebte Partymeile. Und da wollen wir das letzte Rennen abhalten.
Ach cool.
Und dass die Leute eben tatsächlich jetzt gar nicht unbedingt davon wissen müssen, sondern sowieso da sind, sodass die Leute eben gar keine Radsportfans, einfach nur Leute dort sind. Dort gibt es Musik, da gibt es was zu essen und ich bin ohnehin hier zum Party machen und dann gucke ich eben mal eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde im Radrennen zu. Das ist eine geile Idee und denke ich auch machbar und umsetzbar, nur halt natürlich mit den Kosten, der Absperrkosten halt im Blick zu behalten, dass ich wieder in die Innenstädte reingehe und eben die Städte wieder dafür sensibilisiere, weil die Städte
Radsport
wollen das
nicht.
Radsport ist
doch gerade so extrem hip, schick und das passt.
Das
also
eben.
Die Idee passt sehr
gut. Es kommt auch vielleicht wieder, ne?
Das ist eben genau das, was wir denken, dass es jetzt an der Zeit ist, dass wir eben wieder in die Innenstädte gehen, weil die Leute eben nicht mehr jetzt irgendwelche Dopingsünder da sehen, sondern eben die 25-Jährigen kennen die Dopingsünder von früher gar nicht und finden das geil, dass Mathieu van der Poel da eben in der Abfahrt wegfährt. Und dieses junge Publikum, eben, was eben da unbelastet ist und eben in der Innenstadt aber eben gar nichts mitbekommen von dem Radrennen im Gewerbegebiet, irgendwie 20 Kilometer außerhalb der Stadt. Das wollen wir wieder ansprechen und dadurch denken wir auch wieder bessere Sponsoren anzusprechen, also mehr Sponsoren, die auch mehr Geld geben und natürlich absolut auch, dass wir eben dort über Catering eben auch ein bisschen mehr Geld reinholen, sodass wir diese Veranstaltung bezahlen können. Das ist unser Plan, dass wir eben immer weiter reingehen, was immer mehr kostet, aber eben auch immer attraktiver wird, sodass wir das bezahlen können.
Genau. Und das muss natürlich stetig, ne? Also das macht ja ganz cool eigentlich, finde ich. Also von der Idee nicht alles auf einmal und dann, hat nicht geklappt, scheiße, keine Kohle, sondern also
Schritt für Schritt.
Warum macht ihr das nicht in Köln?
Also das ist auch die Idee, dass wir halt diese Serie nicht nur in Leipzig machen. Also das ist jetzt nur der Versuch. Wir müssen eben, hatte ich am Anfang schon gesagt, erstmal klein anfangen und bei uns. Aber wenn sich das eben mit dieser Kriteriums Deutschen Meisterschaft zum Beispiel auch ein bisschen mehr etabliert, was ja noch nicht so richtig angekommen ist in Deutschland, dann kann man da eben sich vielleicht irgendwie zusammentun und sagen, wir machen eben Revolution Crit oder wie auch immer das heißt, in Hamburg, in Köln und in Berlin.
Ach,
und
zuerst dann, Köln, Hamburg kannst du
danach. Und dann gibt es halt einen Finallauf
oder Bonn
oder sowas. Aber eben nicht angestaubt so eine Kriteriumsdeutsche Meisterschaft, wo eben 16 Leute am Start stehen, sondern eben eine richtig geile Kriteriums-Final irgendwie mit 60, 70, 80 Startern irgendwie im Dunkeln mit Flutlicht in irgendeiner Innenstadt.
Das die Amis machen es ja vor.
So machen es
die
Amis.
Da gibt es ja dieses Specialized-Team, wie heißen die? Auch L.A.
Legions.
L.A. Legions. Also das ist, da muss man gucken, das ist bei Instagram und YouTube, das ist schon geil aufgemacht. Also die Amis können, okay, klar, ist alles ein bisschen größer, und, ne, aber schon auch sehr stylisch alles gemacht. Also gar nicht so diesen alten, ja, diesen alten Radsport-Charme, der in Deutschland oft verspürt wird. Oder so, das ist alles sehr auf Style angelegt und da hast du auch mal eine Rastermähne unterm Helm und also gar nicht so dieses, ich wiege 60 Kilo und fahr Fahrrad, sondern gerade Kriterium ja flach meistens sind auch, ne? Mein genau. Kaliber vom Gewicht her.
Auch athletische, muskulöse Menschen sind da eben siegfähig.
Vollkommen, genau.
Ja, und es ist ja wieder hip, ne? Auf jeden Fall, Radsport ist im Kommen wieder, finde ich, ne? Also man sieht immer mehr, auch im
Urlaub, wenn du auf Mallorca bist, siehst du mehr
genau,
Radfahrer.
Genau, sehe ich, ne? Auf einmal ganz viele Radfahrer. Nee, aber es ist schon richtig, ne? Der Radsport wurde ja so ein bisschen rausgedrängt.
Nee, kannst du so nicht sagen.
In Industriegebiete und so was. Aber geil, dass ihr es wieder zurückholt, wieder den Leuten mal wieder vors Auge führt, die vielleicht wieder Spaß kriegen am Fahren und am Zugucken. Ne? Also beides ist ja gefragt. Und ja, zusammenfassend kann man vielleicht nochmal sagen, unterstützt es, kommt vorbei, fahrt mit, schaut zu, trinkt ein Bierchen,
esst einen Burger.
Hört
eine gute Musik und jetzt also 7 Rennen gibt es. Jetzt müssen wir ein bisschen an der Werbetrommel hier rühren. Ich habe mich mal heute in der Vorbereitung auf euer Insta-Profil geguckt. Ne, da kann der Insta-Jupp nachher was sagen, da muss noch was gehen. Da müssen Storys, verlinken. Da muss hier, wie heißt das, Guerilla-Marketing muss ausgepackt werden.
Masse macht Masse.
Also, immer verlinken, immer schön uns verlinken. Wie heißt das, reposten das und
dann genau, das zusammenfassend kann man nochmal sagen, es wird 4 Kategorien geben. Es wird nach Leistung.
Plus Frauen und Profis, also 6 Kategorien.
6 Rennen in summa summarum. Es wird nach Leistung
kategorisiert. Also Kategorie 1 und 2 fährt zusammen, das sind dann meistens 3 oder 4 Rennen, genau.
Genau, es wird nach Leistung kategorisiert, nicht nach Alter, Schönheit.
Es wird nach Zeit gefahren.
Genau. Und es ist unter dem Deckmantel Jedermann, also es kann jeder mitfahren, Lizenz oder ohne Lizenz. Mhm. Und es bewegt sich um Leipzig herum, leider nur erstmal da, aber da wird dann der Testballon.
Nö, für alle, die um Leipzig wohnen, Gott sei Dank in Leipzig. Ne? Ist immer eine
Ansichtssache. Genau, also.
Wir können ja nicht zu unserem Standortnachteil.
Können
wir nach Leipzig ziehen.
An alle, die da im Umkreis wohnen, fahrt hin, informiert euch. Wie ist euer Insta-Profil? Wo kann man dann, oder Website, wo man nachgucken kann?
Das heißt beides Revolution Crit. Auf Instagram mit dem Unterstrich und im Internet mit dem Bindestrich und .de. Und da findet man auf beiden Möglichkeiten eben die Anmeldung auch. Bei ZPN-Timing.
Du musst auf Insta noch gucken, die Verlinkung auf die Homepage, kannst du nicht draufdrücken.
Oh, okay, ich bin da nicht so.
Also steht da, jetzt habe ich es eingegeben, aber du kannst das irgendwie, musst du Insta-Juckler fragen, irgendwie machen, dass du einfach drauf drückst und direkt auf die Homepage kommst.
Das zeigt er mir gleich.
Zeige ich dir gleich. Ja, was ich sonst noch sagen will, Geilingen ist bald der Spartarif, glaube ich, jetzt fast vorbei. Wer sich da noch wer noch sparen will, wie der Fietz mit dem Krümeltee, jetzt schnell anmelden. Ich glaube, da sind wir noch beim Rennen für, ist auch ein Hammerpreis, oder was sind die gerade bei 35 Euro oder so? Ich glaube, die haben ja ursprünglich gesagt, wir machen Rennen für 40 oder 45 Euro. Den Preis behalten wir bei. Und die haben dieses Jahr sogar gesagt, die machen am Anfang Frühbucherrabatt. Also Geilingen auch dabei sein. Ne? Mhm. Und Leute hier, Revolution Crit.
Groß. So groß, dass es nach Köln kommt.
Helft dabei, wieder den Radsport zurück in die Städte zu holen, attraktiver zu machen. Ne? Wir sind eine Familie.
Genau.
Und bringt Freunde mit. Ist auf jeden Fall cool. Überleg ja auch mal da einfach mal spontan vorbeizufahren.
Ich muss die Termine mal angucken.
Man muss ja nicht auf Gesamtwertung, oder?
Es geht ja, es sind alles Einzelrennen und es gibt einfach am Schluss eine Gesamtwertung, aber du kannst ja jedes einzelne Rennen beim ersten
gewinnen.
Beim 10. dabei. Hat Havalis schon 7-mal angemeldet?
Bisher glaube ich nicht.
Das musst du klären.
Das kläre ich ab. Ich melde ihn gleich an. Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du erstmal das gemacht hast überhaupt, dass du wieder ein bisschen Schwung in die Sache hier bringst. Ne? Ja,
danke für die Zeit.
Und ja, danke, dass du hier in die weite Ferne gekommen bist und durch Wälder zu Fuß.
Ja, man muss sagen, das ist wirklich Herzblut. Das ist wirklich bei den Ossis ist ja wirklich immer so Herzblut dabei. Da ist auch
Matthias hat bei dir vor der Haustür gepennt, ne?
Matthias war hier. Aber auch wenn man da ist, Rügen-Challenge oder sowas, ne, die Leute sind immer mit Feuer und Flamme dabei. Da sind die Wessis manchmal so ein bisschen abgekühlt, weiß ich nicht. Da ist es irgendwie immer noch so. Ja, genau, trifft es ein bisschen. Also
alles, leidenschaftlicher. Was mit Radsport zu tun hat, ist
und du bist ja jetzt wirklich mit dem Bus hier hingekommen. Ich habe das ja nicht gewusst. Hättest du es gesagt, hätte ich dich abgeholt. Und er ist tatsächlich oben. Wie viele Kilometer waren das?
1,5.
Ausgestiegen und dann durch den Wald gelaufen, hier Römerstraße.
Also im Dunkeln, ja, also hast du Angst gehabt?
Das war Dämmerung.
Ja. Ich hatte Todesangst gehabt, ey.
Ja, also da sieht man, was dem Jungen an den Rennen liegt. Also, nehmt's ernst, macht Werbung, helft mit. Er macht schon ziemlich viel, wenn jeder jetzt noch ein bisschen macht.
Wenn jeder
jetzt
mal hinfährt und
wird
teilnimmt.
Das, ja, und auch weitererzählen.
Mal, genau.
Weitererzählen und teilnehmen.
Wir kümmern uns um die Insta-Werbung.
Freunde einladen und ja, wir drücken dir den Daumen, dass das ein großer Erfolg wird und wünschen uns, dass das bald hier rüber schwappt vom Osten in den Westen und dass wir auch so geile Dinge haben. Dann vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gern.
Von meiner Seite aus schon mal tschüss und ihr habt die letzten Worte.
Ich sage auch vielen, vielen Dank und als guter Vorsatz nach dem Mallorca-Trainingslager hat unser Gast das letzte Wort.
Ja, also danke, dass ihr mich hierher eingeladen habt und dass wir Werbung machen konnten und ich hoffe, dass wir eben ganz viele Leute dafür begeistern können, das mal mitzumachen.
In diesem Sinne, für Werbung sind wir immer zu haben. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war Vatasia. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, jede Ausrede zählt.